Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Alles voll! Alles ist voll!
Ach, die Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin raus. Cool.
Ich bin ebenfalls on air. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal so einen klassischen 3, 2, 1. 3.
3.
2.
Ich
habe das letzte Mal auch durchgezogen mit Olaf, Alter. Ich habe einfach 3, 2, 1 angecountet. Er fängt an. Und im Nachhinein habe ich gehört beim Bearbeiten, ich habe einfach nicht mitgezählt.
Aber nichts mehr gesagt.
Ich war so durch, Alter. Ohne Scheiß. Warte, okay. 3, 2, 1.
3, 2, 1.
Bei den letzten beiden waren wir, glaube ich, synchron. Grüß dich. Sahne Tegen, Alter. Wie fühlst du dich? Erste Frage nach deiner großen YouTube-Premiere. Also ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich glaube, wir sind noch nicht so richtig viral. Aber du bist jetzt theoretisch Nischen-Fame. Also Schrank-Fame bist du eh seit Ewigkeiten, aber du bist Nischen-Fame, weil du bist der Protagonist und der Superstar eines neugeborenen Formats auf YouTube und ein großartiges Video. Wie fühlst du dich damit?
Ey, also so Superstar in der Nischenszene ist eigentlich ehrlicherweise genau das, wo ich mich im Leben sehe. Also so ganz grundsätzlich. Nicht nur jetzt bezogen auf dieses Video, was wirklich eine fantastische Premiere war. Also da natürlich alles Shoutout zurück an dich, denn du hast es geschafft, aus dem, was wir hier noch so auf wirklich mit heißer Nadel zusammengestrickt haben, auf den letzten Metern unseres legendären, ich sag einfach mal legendären Holland-Hamburg-Wochenendes mit dem guten Treiber, was wir hier noch so wirklich innerhalb von gefühlt 20 Minuten einmal kurz aufgezeichnet haben. Du hast es natürlich vergoldet. Also ich bin da ja vielleicht Protagonist, aber letztlich ist natürlich wie immer, ne, ich muss jetzt hier, wenn ich diesen Preis entgegennehme, natürlich auch allen Leuten hinter der Kamera danken und meiner Familie und allen, die mich auf diesem Weg bisher begleitet haben, die das möglich gemacht haben, dass ich da bin, wo ich heute bin. Nein, fühlt sich geil an. Also, Chapeau Klack, ey, ist einfach ein richtig gutes Video geworden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man aus dem, was ich da abgesondert habe, wirklich was machen kann. Aber du als Regisseur und Genie hinter den Strippen,
oh
hast
Gott,
da
jetzt geht's so weit.
Lügen bestraft.
Jetzt geht's
ist,
so weit.
Ist gut.
Ist gut. Aber ich find's schön. Das ist auch geil. Einfach so ein charakterlich oder einfach, ich meine, du bist ja schon ein Mensch. Du bist ja vom Leben gezeichnet.
Absolut.
Also man muss hier mal deine Augen gucken. Und es gab letztens einen Moment im Stream, da warst du tatsächlich, also komischerweise wirklich, das war so ein bisschen awkward, warst du noch mit dabei, als ich von dieser Mini-Fantasie gesprochen habe, dass man bei deiner Augenpartie eventuell mal drüber nachdenken könnte, dass man halt den Zipper auf der Hose einfach mal ausmacht, den Dödel rausholt und überlegt, das kannst du schon penetrieren. Am Ende des Tages so, ne? Einfach da die Augen falten und den ganzen Raum da. Und ey, aber das Geile ist halt, dass du dazu halt diese Unschuld mitbringst. Also du sagst ja selber, du bist aus der Prime raus, würde ich dir übrigens völlig absprechen. Ist Quatsch.
Ich mache auch einen 180er. Ich komme
ja,
gerade voll
wieder
rein.
Rein, oder?
Ja, ja, ja.
Ja, und du musst einfach sehen, wie viel Potenzial du noch hast. Und es ist einfach schön zu sehen, ey, da geht mir das Herz auf, diese Unschuld des Arne Tegen in halt diesem selektiv sehr, sehr riesigen Schrank mit diesen Aspekten, die wir da in dem Video beleuchtet haben. Es war wirklich eine 1+ mit Sternchen.
Ja, ey, also wie gesagt, ich habe lange und breit und oft auch an dieser Stelle zitiert, dass ich wirklich raus aus der Prime bin. So, du hast mir da immer widersprochen, glaube ich auch einfach, weil du dich selber noch mittendrin siehst. Und ich mache jetzt wirklich einen 31er. Ich bin zurück auf dem Weg in die Prime. Ich mal gucken, ja, wie lange es dauert, bis ich wieder da bin und wie lange ich sie dann wirklich rausgrinden kann hinten raus. Aber ich sehe mich jetzt schon so, sagen wir mal, noch 15 richtig gute Jahre im Tank haben. Und das ist schon ziemlich ein 180 dafür, dass ich ungefähr vor 2 Wochen noch gesagt hätte, im Prinzip ist jetzt hier wirklich auslaufen. Also für mein Leben ist jetzt hier gerade, jetzt machen wir uns das noch ein bisschen gemütlich und dann war es das auch so von den großen Dingen, die man so macht. Nee, ich bin wieder da. Also ich bin wirklich offiziell wieder da und das fühlt sich gut an, sag ich dir.
Man munkelt ja, wir seien kein NBA-Podcast mehr, aber LeBron macht es halt einfach vor, Tegen. Bis in die 40er rein müssen wir unsere Prime einfach richtig durchzünden. Und da sehe ich uns. Und wenn wir dann wirklich auch demnächst hier schön beieinander sind, ey, dann wird's richtig, dann, Alter, dann wird's so homogen. Also.
Ich bin der LeBron James der Popkultur. Das kann man so festhalten. Aber da musst du vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen jetzt auch einfach mal ganz kurz droppen und zu Ende pluggen, wie man dieses Meisterwerk denn überhaupt konsumieren kann. Was muss ich machen? YouTube, Lirum Larum TV, glaube ich, ne?
Ja, youtube.com/LirumLarumTV. Ich werde den Link einfach mal in die Podcast-Beschreibung, in die Episodenbeschreibung reinklatschen. Also ganz simpel, einfach einmal raufklicken und dann bitte raufschauen. Also das ist wirklich herrlich. Und du warst ja schon mal auf jeden Fall Teil auf YouTube immer von Formaten. Aber diesmal halt das erste Mal völlig zu Recht der Star. Und das Geile ist halt wirklich, weil auch direkt, ich habe es ja on stream dann halt, das war auch ganz geil, weil ich halt dann eine Premiere gemacht habe. Ich habe ja erstmal auf YouTube das Ding auf privat gestellt und dann auf meinem Twitter Twitch-Stream da eine Premiere gemacht, den Leuten das gezeigt. Dann war es halt auch geil, weil der Chat halt sich teilweise totgelacht hat und einfach direkt interagieren konnte. Danach habe ich es öffentlich gestellt. So, und alle haben es halt wirklich mega gefeiert. Also bis halt auf natürlich so ein paar Einzelmeinungen, die dann direkt meinten, ja gut, ist zwar schon ganz witzig, aber das wird sich ja ganz schnell abnutzen. Und also was willst du denn machen? Du kannst ja, es gibt ja nicht unendlich Jugendwörter, die du irgendwie Tegen erklären lassen kannst.
Ja, da überschätzt mich jemand.
Und das ist wirklich, das ist krass. Ich glaube, wir können da wirklich, erstmal, wenn wir rein bei diesem Format bleiben würden, könnten wir mit Sicherheit noch so 3, 4, 5 Episoden machen. Es gibt aber noch weitere Schrankgebiete bei dir, die wir erstmal noch abarbeiten können. Also im positivsten Sinne. Ey, wenn wir erstmal wieder machen, Sir Arne Tegen erklärt Twitch und erklärt Twitch-Begriffe, so wie es einmal schon bei unserem Bier-Arena 2.0-Stream da passiert ist mit Kai noch, ey. Das wird großartig. Also, das ist auf jeden Fall ganz geil. Also der YouTube-Account, der alte, der damals ja IGVS hier Basketball, 20.000 Abonnenten, gab natürlich auch direkt wieder 300 D-Abos oder so. Ist ja auch völlig normal, soll auch passieren. Aber ich dachte mir halt, was soll's so. Ist an sich kacke, so einen Dad-Account zu haben mit, also Dad nicht im Sinne von Vater, sondern im Sinne von Tod, halt mit Abonnenten, die vielleicht der neue Content nicht mehr juckt. Aber ich dachte mir, was soll's so. Eventuell kriegst du ja noch 1, 2 Leute wieder mit dazu. So, liebe Grüße, falls ihr gerade reinhört. Und dann wird's demnächst da, also ich werde jetzt keine Regelmäßigkeit versprechen, das haben wir gelernt, aber da wird's auf jeden Fall öfter mal wieder Videos geben und mit Sicherheit halt auch wieder krank im Schrank, Sir Arne Tegen erklärt Begriffe, safe.
Also ich finde das völlig legitim, ganz ehrlich, du hast diese Kuh großgezogen, dann kannst du sie jetzt auch melken. Aber dann sag mir doch mal, du bist ja vom Fach, also was dieses ganze YouTuberei und so angeht, ich würde sagen, Dirk Funk ist eine Person des öffentlichen Lebens, da können wir jetzt mal einen Haken hintermachen, das ist so, das müssen wir jetzt vielleicht auf Wikipedia auch nochmal zu Ende bringen, damit du da auch
ich
offiziell
sagen,
den Fame
bekommst. Ich wollte gerade sagen, ich habe immer noch keinen Artikel.
Ja, das ist irgendwie ein schleppendes Projekt, aber das greife ich auch nochmal an, das ist gar kein Problem. Wie viele Videos sind wir davon entfernt, dass Ehrenpflaume Kai Pflaume ein Video mit mir macht und mich mal besucht als Sir André Tegen und mich mal einfach nur fragt, und wir so eine Schrankbegehung machen und mal eine gute Stunde in Hamburg haben mit Kai Pflaume. Ey, das wäre mir wirklich, also das wäre
das Ding ist halt, ich glaube, Kai Pflaume macht gerade einen großen Fehler, weil ich finde ja Ehrenpflaume, alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die jetzt da auch sehr im Schrank pennen, Kai Pflaume ist ja wirklich eine Legende, ist ein komplett legitimer A-Lister in Deutschland und hat jetzt ja ganz geil halt den modernen Weg gefunden, weil er ja auch ich meine, Kai Pflaume soll auch irgendwie so ein Sneakerhead sein. Der hat wohl so eine ganz kranke Sneakersammlung ja, und ist so rein modisch irgendwie so voll im Game. Wie alt ist Kai Pflaume, Mann?
Der ist über 50.
Anfang 50?
Ja,
Anfang
ja, ja.
50 so,
ja.
Oder? Und hat jetzt halt echt einen geilen Weg gefunden, hat sich so 2, 3 talentierte Videoproduzenten, die das so halbberuflich machen, dazugeholt und hat jetzt einfach da sein YouTube-Format gemacht, seinen Account Ehrenpflaume, wie gesagt, der Name ist cringe, aber der Content ist an sich geil und hat halt ja diese Chance genutzt, natürlich, weil alle mitmachen, Knossi, Monte und so weiter, dass alle YouTube-A-Lister halt direkt am Start sind und das ist halt mega geil gewesen. Es gab wirklich super Episoden, gerade mit Monte fand ich top. Knossi hast du, glaube ich, auch mit oder hast du, glaube ich, meinen Stream mitverfolgt, als wir geguckt haben. War auch super. Aber er zieht halt ein bisschen zu sehr durch. Jetzt meint er halt alle Großen, in Anführungsstrichen, da mitzumachen. Und man darf halt nicht vergessen, dieser YouTube-Fame, das war halt auch so eine Blase, so eine Nische. Nicht jeder, der jetzt irgendwie YouTube-Fame damals geworden ist, vor 5, 6 Jahren, 7 Jahren. Es sind ja auch oft Leute, die einfach dann halt am Anfang da waren und organisch dann irgendwann groß geworden sind, weil sie halt gehustelt haben. Das sind jetzt nicht immer die charismatischsten Leute. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, weil ich habe, glaube ich, auch die letzten 4 Episoden einfach nicht mehr gesehen. Und das Ding ist halt wirklich, Kai Pflaume ist halt Fame genug, ihn muss das nicht jucken. Und ich schwöre dir, eine Episode mit dir, Alter, wäre das, also das wäre halt instant, gut, also klar, es wird immer Leute geben, die dann sagen, die mit Monte war irgendwie noch geiler, weil er irgendwie so krasse Sachen erzählt und du bist dann vielleicht nicht so relatable, weil halt die Leute dich nicht so kennen. Aber das wäre legendär, Alter. Du als Gast bei Ehrenpflaume, boah, würde ich mir 10-mal angucken hintereinander.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also Kai, falls du einer der Hörer unseres Podcasts bist, melde dich bei mir. Mein Agent
Sky
ist
hört
allzeit
zu.
Erreichbar.
Die müssen ja eigentlich also so...
Ja,
also Kai Pflaume ist bei Sky Dumont schon so mindestens auf der 5, so bei der Schnelldurchwahl, oder?
Hundertprozentig sind das so Leute, die regelmäßig zusammen irgendwie Silvester feiern und zusammen Raclette machen. Kai Pflaume und Sky Dumont, Brief und Siegel, haben die schon mal Raclette zusammen gemacht. Hundertprozentig. Oder draußen
oder
auf so einem Weber-Grill.
Das wäre krass. Das sehe ich nämlich auch. Dass die beiden, warum auch immer, weil vielleicht der eine oder der andere mal Auge auf die jeweils andere Partnerin gemacht hat, dass die sich irgendwie nicht so ganz mögen. Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, ist schwierig. Wir fragen mal. Also wir gehen der Sache mal auf den Grund und werden berichten über die Beziehung zwischen Kai Pflaume und Sky Dumont. Weil du mich vorhin gefragt hast, wie es mir geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ambivalent. Das ist, glaube ich, Latein für mal so oder so ähnlich. Und da habe ich irgendwie letztens mal drüber nachgedacht. Ist tatsächlich so ein Thema. Ich glaube, die Lateiner waren ein gutes Volk. die Lateiner waren wirklich ein gutes Volk und ich finde es wirklich schade, dass sie ausgestorben sind. Das war so wirklich so eine Nation, da war Potenzial. Die hätten mehr verdient gehabt. An sich geht's mir blendend, also wirklich exzellent, würde ich sagen, um da nochmal vielleicht so ein bisschen was Lateinisches reinzuwerfen. Aber ich habe richtig doll Zahnschmerzen, ey. Das zieht mich richtig runter, ne? Ich muss morgen früh zum Zahnarzt. Ganz, ganz finstere Veranstaltung. Meine rechte Gehirnhälfte oder Gesichtshälfte vielmehr ist komplett zerledert. Also das ist wiederum, bringt mich wieder dahin zurück, ob ich wirklich noch in der Prime bin. Ich bin emotional, entwickle ich mich gerade wieder Richtung Prime. Der Körper hat noch nicht ganz mitgezogen. Der ist noch 2, 3 Schritte weiter hinten. Also der muss die Memo noch bekommen, dass ich mich gerade wieder in eine gute Richtung entwickle. Das ist da noch nicht ganz angekommen. Also das Leiden ist real. Deswegen bin ich so ein bisschen, ja, ist wirklich ambivalent. Aber ey, ich habe eine Doppelkanne vor mir stehen, wie immer die obligatorische Doppelkanne zum Podcast. Das haben wir ja wirklich etabliert vor Jahren. Und deswegen geht's mir eigentlich geht's mir blind.
Wie geht's dir, mein Freund? Das mit den Zähnen ist aber auch wirklich so ein Unding, ne? Ich kenne das ja auch. Und das ist immer so ein leidiges Thema. Ich habe mal irgendwann auch mal angefangen, mich da einzulesen. Es gab ja jetzt auch diese neue Bewegung, weil der Zahnärzte, habe ich ja immer gesagt, Zahnärzte und Kfz-Mechaniker, / Mechatroniker, das sind so die Bereiche, da glaube ich, wird am meisten Schindluder betrieben. Habe ich damals schon immer mal gesagt, weil ey, du gehst halt zum Zahnarzt, legst dich dahin, machst die Augen zu, willst einfach nur durchkommen oder bist dann im Zweifel irgendwie in so Teilnarkose und kriegst halt nichts mit, was die machen. Genau wie halt bei Kfz-Dingen, du gibst dein Auto da ab, da wird irgendwas gemacht, vielleicht auch nicht, gibt ja auch genug Dokumentationen, die offengelegt haben, dass dann entweder gar nichts gemacht wird oder irgendwas gemacht wird, obwohl es gar nicht gemacht werden muss. Und das ist halt so ein Scheißding. Und Zähne, ey, das ist halt wirklich bei mir, ganz ehrlich, wenn du bei mir jetzt den originalen Zahn, den realen Zahn ohne irgendwie Füllung oder irgendwas, wenn du dir da mal mein Gebiss angucken würdest, die Ollen würden mich nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Es ist wirklich, aber es ist ein genetisches Ding. Es ist einfach so, es zieht sich bei mir in der Familie durch. Und obwohl ich wirklich immer gute Zahnhygiene hatte und da immer hinterher war und wie oft habe ich es mitbekommen. Leute, wirklich, da hatte ich jetzt so einen Assi-Toni-Moment gerade, aber das war wirklich Bekannte oder auch teilweise gute Freunde, wenn ich es mitbekomme, die putzen sich 3 Tage nicht die Zähne, essen abends noch eine Tafel Schokolade, gehen ins Bett und es passiert einfach nichts. Hatten noch nie ein Loch und da sind wir bei dem Thema, es ist irgendwie am Ende des Tages genetisch. Und es ist wirklich ein scheiß leidiges Thema, weil das ist ganz so Zahnunwohlsein. Du kannst nicht glücklich sein, wenn du irgendwie Probleme mit deinen Zähnen hast. Das geht nicht. Ich glaube, das ist wirklich nicht möglich.
Ist so, ey, safe, brich mir bitte alle 3 Beine, gar kein Problem, damit kann ich umgehen, aber Zahnschmerzen sind einfach nicht auszuhalten. Und bei mir ist das auch so ein Ding, ey, also ich war früher wirklich immer so absolut gesegnet mit guten Zähnen, ne? War so der Klassiker, ey, jetzt mal ganz ehrlich, schreibt's mal in den Chat, Alter, wie oft geht ihr zum Zahnarzt? Ne? Es gibt ja diese typische Regel von, geht 2-mal im Jahr oder so ähnlich, so alle halbe Jahr irgendwie so, soll man mal hingehen und mal alles durchchecken lassen, sind wir mal ganz ehrlich, wie oft macht man das? Ey, sind die wenigsten, die das wirklich irgendwie zur Prophylaxe, ja, wirklich 2-mal im Jahr gehen, macht man halt einfach nicht. Und ich war da auch echt lazy früher, aber wurde nie dafür bestraft. Weil immer, wenn ich da mal hingegangen bin, dann waren es vielleicht auch mal 1,5 Jahre oder so, gehst du hin, der klopft da 3-mal drauf rum, du kriegst irgendwie dieses Zeug im Mund, was irgendwie alles pink färbt und du irgendwie dich fragst, was ist jetzt Phase so. Und dann immer Feedback so, ja, alles gut, Bombenzähne, kein Loch, keine Füllung, kein gar nichts. So bis Anfang, Mitte 20 irgendwie so, hatte ich wirklich nie
als der Crystal Meth Missbrauch losging.
100%. Und ich glaube ja, dass es daran liegt. Ich glaube tatsächlich, dass meine Eltern schuld sind im Nachgang, weil ich als Kind immer diese Fluorid-Tabletten bekommen habe. Also hast du wirklich, also als Kind und was? Auch als Jugendlicher und so. Ja, das gibt so Dinger, ey, dass man so Fluorid nimmt. Das ist ja in der Zahnpflege ein relativ groß umstrittenes Thema, ob Fluorid eigentlich gut ist oder schlecht und bis zu wie viel ppm das eigentlich gesund ist und wann es irgendwie ungesund wird. Und eigentlich ist man sich einig, dass das so in moderater Dosis tendenziell gut ist für die Zähne. Ich habe halt dann als Kind so Tabletten bekommen. Hast halt einfach jeden Abend nach dem Zähneputzen hast du nochmal so eine Fluorid-Tablette genommen. Tut jetzt nicht weh, keine Ahnung, hat mir irgendwie eigentlich nie geschadet. Ich glaube, dass das so ein Ding war, dass da im Nachhinein, da war irgendwie kein Fluorid drin, da war garantiert so, weiß nicht, so richtig schlecht in Rumänien angereichertes Uran drin oder so. Und das hat mir so über die Jahre, hat mir das alles zerstört, weil seit 5 Jahren oder so, habe ich alle paar Wochen Zahnscheiße, Alter. Ich habe da mittlerweile wirklich ein halbes Vermögen investiert in meinen scheiß Zahnbereich. Hat sich zu 0% gelohnt, dann bin ich irgendwann, du kennst mich ja, ne? Ich bin ja dann auch, sag mal, leicht zugänglich für alle möglichen Versicherungen, die man mir so andreht. Da bin ich ja wirklich ein sehr dankbares Opfer. Natürlich habe ich eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen, weil ich dachte, ey, wenn mal was ist, ne, und es ist ja auch so, jetzt mal große Klammer auf, maximaler Missstand in diesem Land, dass dieses Gesundheitssystem so aufgebaut ist, dass Zähne wirklich maximales Luxusgut sind. Wenn du nicht schwer reich bist, kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, was an den Zähnen machen zu lassen. So. Und du erkennst im Prinzip schon den sozioökonomischen Status eines Menschen, wenn du ihm ins Gesicht guckst und auf die Zähne guckst, weil du halt weißt, ein Großteil kann sich das einfach nicht erlauben, daran was machen zu lassen. So, ich mir trotzdem Zahnzusatzversicherung geholt, irgendwie 20 im Monat abgedrückt, tut schon ein bisschen weh. Aber denkst du, wenn du damals zum Zahnarzt musst und dann brauchst mal, keine Ahnung, einen künstlichen Zahn oder eine Krone oder was auch immer man so braucht, dann bist du halt ohne Versicherung auch direkt irgendwie 2.000-3.000 Euro los. Und wer hat die schon so, ne? Also ich ganz vorbildlich vorgesorgt, mir so eine Versicherung geholt und dann war es irgendwann soweit, dann erstmal wirklich maximaler Unfall im Gesicht, so, ne? Hatte irgendwie richtig Wurzelbehandlung, da absoluter Pain, irgendwie alles tot gemacht und Ewigkeiten dran rumgedoktert. Und dann hieß es irgendwann, ja, du brauchst jetzt halt Zahnersatz, so. Und dann, wir können jetzt eine Füllung machen, hier so Amalgam oder so, also halt wirklich echt so Uranscheiße oder so Asbest können wir dir da reinschießen.
Wobei das hält wirklich bis zum Lebensende. Ja,
natürlich.
Also es sieht scheiße aus, das Amalgam-Ding. Ich hab's auch nicht mehr. Ich hatte irgendwann mal eine Zahnärztin, die gesagt hat, komm, wir sortieren das jetzt mal alles aus. Aber low-key, Amalgam ist halt wirklich krank, weil das kannst du wirklich, glaube ich, bis zu deinem Lebensende drin haben. Es sieht scheiße aus, aber es ist wirklich gut.
Voll, und ich glaube, also keine Ahnung, ist jetzt wirklich maximal gefährliches Halbwissen, aber dass es da schon auch so erste Ergebnisse gibt, dass es potenziell sogar krebserregend sein könnte, also auf jeden Fall nicht so wahnsinnig gesund ist. Dann hast du ja halt diese Low-Budget-Version, da heißt es dann irgendwie, ja, kostet dich 80 Euro oder wir machen halt die Premium-Version. Haben Sie eine Zahnzusatzversicherung? Nee, ja, die kostet 1.900. Für welche entscheiden Sie sich denn? Und du sitzt da und denkst, ja, für was wohl, Alter? Pack mir da recyceltes Plastik rein, was soll ich machen? Also als hätte ich wirklich eine ernsthafte Wahl. Hab mir dann diese Zahnzusatzversicherung geholt und dann war es soweit und ja, du brauchst einen künstlichen Zahn und so, ich würde Ihnen hier was aus Keramik anbieten, wo du so denkst, wo bin ich hier? Das ist das Ikea oder was? Kannst du hier noch so aus 10 verschiedenen Modellen? Und welchen Weißton hätten Sie denn gern? Haben Sie die Pantone-Farben dabei? Also wirklich absolut wack irgendwie. Naja, wir uns dann irgendwie für so eine Behandlung entschieden und sie meinen, das Ding würde ich Ihnen da reinknallen. Dann sprechen Sie doch mal mit Ihrer Zahnzusatzversicherung. So, ich dann da einmal kurz angerufen oder irgendwie schriftlich eingereicht, meinte, ja, hier, guck, Zahn fehlt, so, ich hätte gern 9, wäre irgendwie geil, würdet ihr das übernehmen? Nee, das tut mir leid, das ist in Ihrem Vertrag nicht mitgeregelt, weil das nur bei geschlossenen Zahnreihen und, keine Ahnung, bei 25 Grad und Westwind können wir das übernehmen, ansonsten leider nicht.
Du Scheiße, du wurdest maximal gescammt mit der Versicherung.
Ja, 100%iger Abfuck, so. Ich habe da wirklich unterschätzt viel Geld investiert, also ein 20 im Monat ist jetzt, macht einen im besten Fall hoffentlich in meinem Alter nicht arm, aber tut schon weh über die Jahre, wenn du das halt ein paar Jahre machst, so. Da ist schon ein bisschen Kohle reingeflossen und dann ist es so typisch, ne? Das ist wirklich absolut typisch für solche Art von Versicherung. Dann hast du mal was und denkst so, ja, gut, dass ich spießig genug war, die Scheiße mal abzuschließen damals. Jetzt guckt ihr nämlich, jetzt mache ich mir hier nämlich schön richtig geilen Goldzahn rein und meine Versicherung wird das Ding zahlen. Vergiss es, nicht mal die scheiß Basisversicherung hat irgendwas geregelt. Am Ende sitzt du da, kriegst einen Kostenvoranschlag vom Zahnarzt, wo dann halt irgendwie original 2.500 Euro draufstehen. Dann gehst du wieder hin und bist halt am nächsten Termin zum KVA besprechen und gehst hin und sagst, ja, was können wir denn da machen? Ja, hier, also das würde ich Ihnen jetzt anbieten, kostet 2.500. Was sagt Ihre Versicherung? Ja, nimmt sie nicht. Ja, was ist das Ergebnis? Jetzt habe ich halt seit 5 Jahren einfach eine akkurate Zahnlücke oben im Gesicht, weil, ey, ich habe das Geld halt einfach nicht, meine Versicherung zahlt es nicht. Gut, die Zahnärztin sagt, ist nicht geil, wenn da einfach kein Zahn ist, weil wie das dann so ist, ne, das ist ja auch so ein absoluter unehrenhafter Move, dass die anderen Zähne sich dann daran orientieren und dann auch alle so in die Mitte wachsen und einfach sagen, oh, jetzt ist Platz so, scheiß drauf, dann werden wir auch schief. Also wer hat das erfunden? Eine Evolution gone wrong, Alter. Lass die doch einfach alle gerade runterwachsen und wenn einer fehlt, ja, dann fehlt er halt, wie in der Mauer beim Fußball. Also da rücken ja auch nicht, na doch, da rücken doch alle zusammen. Scheiß Beispiel. Aber weißt du, was ich meine, so, ne? Totaler Abfuck, so mittlerweile, 2-3 Jahre weiter, habe ich original, und da muss ich sagen, das freut mich fast, fehlt mir auf der anderen Seite im Oberkiefer exakt der gleiche Zahn auf der anderen Seite. Und das ist echt so ein Ding von, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, ich bin ja so ein Symmetrie-Fan, ne? Also ich habe ja so eine leichte Symmetriekrankheit, dass bei mir Dinge wirklich symmetrisch sein müssen.
Jetzt findest du es wieder geil.
Fast. Ich war so froh, dass es genau dieser Zahn war. Also ich hätte ihn trotzdem gerne zurück, so. Aber wenn schon einer fehlt, dann bitte der gleiche auf der anderen Seite, weil damit kann ich irgendwie leben. So, und jetzt habe ich halt 2 fette Zahnlücken und wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne, dann kann ich mir da mal 2 neue Zähne reinknallen. Und ansonsten ist es halt, wie es ist, ne? Es ist absolut furchtbar. Also, das ist ein Game, das ist wirklich Mafia. Also, Zahnärzte, jetzt nicht persönlich, aber sagen wir mal, die Zahnarztbranche hat mafiöse Strukturen. Es ist echt ekelhaft.
Ja, also 100% safe. Ja, ey, was sitzt da zu sagen? Es gab auch mal, ich muss ehrlich sagen, es gab mal auch eine Phase, oder da hätte ich jetzt immer gesagt, boah, so eine Zahnlücke ist jetzt tendenziell schon was, das macht dich halt instant 40% asozialer. Ist so. Also es gab auch mal, glaube ich, irgendwann im Moment, da habe ich mal irgendeine Dame gesehen, dachte ich mir so relativ so, oha, Memo, guck mal, mashallah. Und dann habe ich halt gesehen, die hatte dann halt auch sehr prominent, wirklich, glaube ich, im Schneidezahn, der halt gefehlt hat, war halt eine Zahnlücke. Und dachte ich mir halt direkt so einmal gelächelt und dann so, oh. Obwohl eigentlich ansonsten alles top war und ich mich einfach in dieser Zahnlücke so aufgehangen habe und mir dachte so, das geht jetzt nicht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ey, darf man jetzt auch nicht übertreiben. Also ich finde, man kann so eine Zahnlücke auch mal mit Stolz tragen. Ansonsten gehe ich da vollkommen mit, dass es ein Unding ist im Gesundheitssystem, wie das aktuell mit den Zähnen so gemacht ist. Weil, ey, Zähne sind halt einfach unterschätzt wichtig. Also es ist ja ganz krank, das ist ja auch total neu erforscht. Habe ich jetzt auch schon öfter mal mitbekommen. Leute, die irgendwie Schulterschmerzen hatten.
Ja, es kommt richtig oft aus dem Kiefer.
Und dann die ganze Zeit und dann so, oh, ich weiß nicht, was das ist. Und dann lassen sich die Schulter operieren, gehen da zu Spezialisten. Es wird nie besser. Und dann stellt irgendwer, irgendein verrückter Typ, der sich mal weitergebildet hat in dem Segment, stellt mal fest, ja, hast du eventuell eine Entzündung irgendwo nah in einem Zahnbereich? Und dann wird festgestellt, ja, ist eine. Und es liegt halt daran, dass dieser Nerv da im Zahn, der da entzündet ist, da so doll irgendwie über Ecken auf die Schulter pocht und du da Schmerzen bekommst. Es ist ein unterschätzt heftiges Thema. Deswegen, da muss sich was verändern. Und ich, ganz ehrlich, deswegen, wir müssen auch einfach durchziehen. Ich möchte demnächst einfach so reich sein, dass ich mir einfach die Stefan Raab Treatment einfach gönne. Und dann kriege ich komplett neue Kauleiste, alles perfekt. Und da mache ich mir da keine Sorgen mehr. Weil ich finde es auch scheiße, mir da Gedanken drüber zu machen. Bei mir war es schon immer so, ohne Scheiß, selbst bei den gesunden Zähnen, und das ist ein Zeichen dafür, dass es genetisch ist, war es immer so, bei mir musste nur beim Feldsalat, habe ich direkt immer Angstpickel bekommen.
Ein Stückchen Sand
wenn ich
drauf.
Da einmal auf einen Stein beiße oder die gute alte Dattel, die eigentlich entkernt sein soll, und dann ist aber industriell natürlich mal eine dabei, die vielleicht mal nicht entkernt ist, dann beißt du da drauf und was passiert? Direkt wieder irgendwas abgebrochen, irgendeine Scheiße. Also es ist halt wirklich eine Katastrophe. Und dann sehe ich Menschen, wie jetzt hier auch den guten Olaf natürlich, mein Podcast-Kollegen, der macht die ganze Zeit hier mit den Zähnen Bier auf und zitiert zu Recht, dass ja Zähne eigentlich so ein geisterkrankes Gewicht eigentlich als Druck halt aushalten können. Also dass du dich wirklich mit deinen Zähnen irgendwo festhalten kannst, wie es halt auch Nori macht, hast du ja auch mitbekommen. Den kannst du an der Frisbee hochheben und wegschleudern, passiert alles nichts, wenn du gesunde Zähne hast. Bei mir ist das einfach nicht der Fall. Deswegen gib mir die Stefan Raab-Kacheln und dann ist gut und dann möchte ich damit leben fürs Ende.
Ja, verstehe ich voll. Deshalb aber echt nochmal original, offizieller Bildungsauftrag und Petition, weil ich habe es früher natürlich auch gemacht, ne? Ganz ehrlich, Jungs, egal, also vor allem Jungs, gibt auch Mädels, die das machen, aber das ist, glaube ich, vor allem Männerproblem. Egal, für wie cool ihr euch haltet und egal, wo ihr posen wollt und zeigen wollt, dass ihr der größte Larry in der Fußballmannschaftskabine seid, macht ein scheiß Bier einfach nicht mit dem Zahn auf, Alter. Es ist wirklich, es ist einfach das Dümmste, was man machen kann. Ich habe es früher auch wirklich viel gemacht und gefühlt hat es mir nicht geschadet, sagt der Mann mit zwei fetten Zahnlücken. Ja, ich habe das auch oft gemacht. Es ist einfach nur dumm. Und es gibt keine Situation im Leben, wirklich keine, in der es nicht eine bessere Option gibt, ein Bier aufzumachen. Ja. Wenn ihr nicht irgendwo in der Wüste ausgesetzt seid, habt ihr im Zweifel wahrscheinlich kein Kronkorkenbier vor euch. Macht es mit dem Feuerzeug, macht es an der Tischkante, keine Ahnung, Alter. Aber glaubt nicht, dass es cool ist zu sagen, ich kann das hier, guck mal, ey, wie geil, was für ein Macker, ich kann das mit dem Zahn. Ist einfach dumm. Es ist wirklich dumm. Ey, und Frage, die ich dir stellen wollte, weil du es gerade gesagt hast, ne? Das ist so ein Ding, Alter. Also ich bin ja eh großer Verfechter von so Chiropraktik und so. Finde es irgendwie absolut spannend, weil du es meintest, ne? Das ist ja wirklich relativ unterschätzt oft so, dass du halt, keine Ahnung, Schmerzen in irgendeinem Körperteil hast und am Ende kommt es halt von den Zähnen und natürlich Kopfschmerzen kommen der aber oft irgendwie über den Kiefer und über irgendeine Fehlstellung und so. Glaubst du an Akupunktur, ey? Weil ich finde, das ist so ein krasses Ding, ne? Dieser, für mich ist es ja als absoluten Laien, also Disclaimer, ne? Keine Ahnung von Medizin und so. Für mich ist die Vorstellung davon, dass man quasi körperliche Organe immer unabhängig voneinander behandelt. Also du sagst, keine Ahnung, ich habe Krach im Fuß, dann gehe ich irgendwie zum Orthopäden und dann habe ich Krach in der Schulter und die muss ich operieren lassen, dann gehe ich zum Chirurgen und dann habe ich, weiß ich nicht, Magenschmerzen, dann gehe ich zum Internisten und keine Ahnung was. So diese ganzen, natürlich haben die alle eine allgemeinmedizinische Ausbildung, schon klar so, aber es kommt ja relativ selten vor, dass sich mal jemand deinen ganzen Körper, dein ganzes Ding so anguckt und sagt, ja ey, vielleicht hängen ein paar Sachen zusammen und vielleicht hast du hier Stress, weil du an einer anderen Stelle Stress hast und so weiter und so fort. Finde ich voll spannend und voll unterschätzt, dass es das so wenig gibt, dass du wenig Optionen hast, mal irgendwo hinzugehen und zu sagen, ey, ich habe halt irgendwie Krach an verschiedenen Stellen, so, ich kann halt, wenn ich einen gebrochenen Fuß habe, klar, gehe ich zum Orthopäden, so, dann macht er den heile, easy, safe, so, ne, aber man hat ja relativ häufig so chronische Beschwerden oder immer wiederkehrende Sachen, die man nicht so richtig einordnen kann, die der Experte nicht so richtig diagnostizieren kann und so und nicht so richtig sagen kann, woran es liegt, dass sich da mal einfach jemand hinsetzt und dir halt so grundsätzlich deinen Körper als zusammenhängendes Organ anguckt, macht für mich sehr impulsiv als jemand ohne viel medizinische Bildung sehr, sehr viel Sinn, so, ne? Mhm. Und dann finde ich halt so diese ganzen, dieser chinesische Ansatz, ob das dann Akupunktur ist oder so, keine Ahnung, wird es Millionen Feldstudien zu geben, kann man wahrscheinlich relativ einfach beantworten, die Frage. Aber ich finde das schon irgendwie nachvollziehbar, dass, keine Ahnung, du hast Schmerzen im Nacken oder was weiß ich was und bist irgendwo verspannt und keine Ahnung was und dann kommt halt jemand und kennt halt so ein paar Druckpunkte, wie auch immer man die nennt, keine Ahnung, Alter, in deinem Körper und packt da irgendwie ein paar Nadeln rein und stimuliert da irgend so ein paar besonders neuralgische Punkte im Körper. Danach geht's dir besser, finde ich maximal einleuchtend, Alter. Ich weiß nicht, warum ich das noch nie gemacht habe. Ich glaube, der Moment ist ein bisschen seltsam, ja, mich da hinzulegen und dann packt mir jemand halt irgendwie Nadeln in den Körper, aber ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Man muss es halt eigentlich ausprobieren, das ist ja das Krasse. Also ich würde jetzt auch sagen, dass ich zumindest für mich nicht so wirklich dran glauben würde. Also ich stelle mir das auch so vor, das ist halt, keine Ahnung, wenn du Durchblutungsstörungen hast und da irgendwie einen Part hast an deinem Körper, da muss mal wieder ein bisschen mehr Strom rein, ein bisschen mehr Fluss rein, so. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es bei mir der Fall war, weil Weird Flex bei mir war damals immer zur Pumperzeit, ich hatte halt schon immer Insulinpump. War auch, glaube ich, so ein veganer Ding, aber das, also Blutfluss ist, glaube ich, nicht das Ding. Also auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, oh, jetzt mal Off-Topic-Frage ganz spontan. Du hast ja auch Ernährungstransition gemacht. Du bist ja immer noch kein 100% strenger Veganer, aber hast du, wir kommen gleich zum Thema wieder zurück, aber hast du, ich will es einmal nur ja oder nein, hast du irgendwas gemerkt, ernährungstechnisch, Thema den hammerharten Prängel, dass du gemerkt hast, dass eventuell durch pflanzliche Ernährung gut ist, sich so zu ernähren, um konstant eine harte Erektion zu haben?
Nee.
Okay, krass. Bei mir würde ich echt sagen, ja, nö. Tatsächlich.
Ja, also erstmal freut mich das für dich tatsächlich so. Schön, dass du die Transition bekommen hast. Nee, also natürlich merkt man Unterschiede danach, wie man sich ernährt, so im allgemeinen Gesundheitsbefinden und wie oft man auf eine Tonne muss und keine Ahnung was. Das safe so. Auf der Vorderseite habe ich davon noch nicht wirklich was gemerkt, aber keine Ahnung.
Ja, gut, aber bei deinem Riemen, ne, bis da auch einfach alles da komplett halt durchblutet ist, dann ist es halt
so pflanzlich kannst du dich gar nicht ernähren.
Nee, aber ja, zum Thema zurückzukommen, keine Ahnung, aber das ist ja das Ding, dieses Probieren. Also ich glaube auch, und es ist halt wirklich auch Faulheit am Ende des Tages, ich bin ja auch so ein Mensch, ich bin da so urdeutsch, keine Ahnung, ich gehe halt auch selten zum Hausarzt, fast gar nicht, muss mir das auch immer noch anhören. Ich glaube, ich habe auch immer noch akut hier so, dass ich mal Tetanus und so auffrischen lassen müsste, ist auch unvernünftig, wobei ich mich da auch mal eingelesen habe und da halt steht, das ist halt auch sehr optional, also wenn du halt einmal Tetanus-Impfung hattest, dann ist es auch eigentlich nur so, wenn du halt dann, oh, jetzt gefährliches Halbwissen, Achtung, bevor jetzt hier die Mediziner kommen und mir ins Gesicht pissen wollen, ist halt so, du musst halt schon dazu tendieren, natürlich auch wieder genetisch bedingt oder einfach allgemein, dass du dann die Scheiße bekommen kannst, ansonsten muss es vielleicht auch nicht unbedingt sein, ich sollte es trotzdem machen, aber darum geht's, Faulheit, weil ich bin ein sehr starker Believer, was auch so Chiropraktik und so, glaube ich, angeht, ich bin mir sehr sicher, dass viele Menschen irgendwo eine Blockade in ihrem Körper haben, es nicht checken, deswegen große Probleme haben und das wirklich so ein Ding wäre, das muss man halt einmal lösen und dir geht es instant für die nächsten Jahre viel, viel besser. Und keiner macht es, weil, ja, weiß ich nicht, fehlende Bildung und dann auch einfach, ja, Faulheit, einfach das mal zu erforschen und zu probieren.
Ja, ist so ein Ding, ne? Also ich meine, ich hatte ja mit 18 schon den ersten Bandscheibenvorfall, so rest in peace, ey, das war auch echt ungeil damals. Hatte ewig Stress damit, ne? Ewig Probleme, logischerweise, hab das dann behandeln lassen, Reha, bla 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 und irgendwie was beim Orthopäden und was bei diversen Fachärzten, die sich das alles irgendwie angeguckt haben, immer wieder Stress gehabt, immer wieder so eingeklemmten Nerv gehabt danach, das hatte ich wirklich jahrelang, ey, ich hab mir so oft den Nerv eingeklemmt, so ein bisschen hexenschussmäßig, dass du dich halt nicht mehr wirklich bewegen kannst. Keiner konnte das wirklich lösen, bin irgendwann dann im Urlaub gewesen, damals mit meinen Eltern. Da war ein Freund von denen dabei, der war Osteopath, meine ich. Und da irgendwie kam das Gesprächsthema auf, keine Ahnung, war jetzt gar nicht so eine große Nummer. Und er meinte dann irgendwie, ja, leg dich hier mal so auf so eine Bierzeltgarnitur, wo wir saßen. Ich dachte, ja, alles klar. Ey. Und dann hat er wie so ein Schamane da irgendwie auf mir rumgehackt. Also jetzt nicht auf so einer, das ist übrigens, den Disclaimer möchte ich nochmal machen. Ich glaube jetzt nicht an so Hand auflegen, Steine, Energie und so. Also Energie vielleicht schon ein bisschen, keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Ich meine jetzt wirklich schon Humanmedizin und sagen wir mal konventionelle Schulmedizin, aber halt in so einem ganzen zeitlichen Ansatz, finde ich auf jeden Fall irgendwie der bespannt. Naja, der knallt mich da auf den Tisch, renkt mir da irgendwie drei Sachen ein, stellt mich dann auf den Boden, meint, zieh mir Schuhe aus. Ich ziehe Schuhe aus und er meint, ja, Socken auch und stell dich mal vor mich hin und geh mal ein paar Meter. So, was mache ich da? Geh da halt ein paar Meter. Ohne, dass der mich wirklich jemals gesehen hat, ohne, dass der irgendeine Akte von mir gesehen hat, meint, ja, du hast aber auch Senkfuß, ne? Ja, vielleicht, du auch, weiß ich nicht. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. So, so selber. Da bin dann irgendwann zum Arzt gegangen. Ende Ergebnis, ja, ich hatte halt oder habe halt auf jeden Fall so einen Senkfuß, habe so ein paar Einlagen bekommen, die das ein bisschen korrigieren, nie wieder einen eingeklemmten Nerv gehabt, safe. Einfach, weil sich mal jemand kurz so die krass, Zeit genommen hat, meinen Körper halt als ganzheitliches Ding zu verstehen und nicht als, oh, guck mal, da sind zwei Füße Beine, halt da ist ein Rücken
Thema,
und die haben nichts miteinander zu tun. Und du denkst so, ja, die, eventuell gehören die zusammen, so, ne? Also das menschliche Skelett ist ja schon miteinander verbunden, zumindest im besten Fall, so, ne? Und das, ey, fand ich faszinierend. Von daher, ja, geht mal zum Osteopathen, Alter. Wenn ihr Krach habt, keine Ahnung, sucht euch mal jemanden und lasst euch einfach mal ein bisschen ganzheitlich Füße angucken. Safe.
Das ist echt ein ganz krankes Thema, weil das ist so ein schlimmer Teufelskreis, weil das ist ja rein evolutionär, entwickeln wir uns ja in die absolut falsche Richtung, weil wir alle inzwischen relativ enge Schuhe tragen und es dazu führt, dass wir unseren Fuß so zusammenquetschen und man nur mal schauen muss, wie das früher mal der Fall war und halt die Zehen eigentlich mehr so gespreadet waren und wir halt wirklich so einen richtig schönen, ja, so einen Tierfuß quasi hatten, dass der auch einfach ein bisschen besser funktioniert. Da haben wir jetzt einfach dazu gesorgt, durch den Luxus, dass es anders geworden ist bei Füßen und das ist halt auch wirklich sau hochprozentig. Also war auch Teil des Sportstudiums, ist jetzt nichts, wo ich jetzt sonderlich aufgepasst habe, aber ey, Fußprobleme haben wirklich extrem viele Menschen. Also es gibt, die wenigsten haben einen perfekten Fuß, der quasi keine Hilfe braucht. Also ich würde wirklich mal behaupten, dass mindestens 20% und wahrscheinlich sind es viel, viel mehr, wirklich Einlagen brauchen. Also dass jeder fünfte Mensch quasi irgendwie Einlagen braucht, weil sein Fuß halt entweder halt nicht genug gewölbt ist oder was auch immer oder da in irgendeine Richtung schief und so, Senkknick, was auch immer. Ist halt wirklich heftig. Und natürlich, ey, wenn du die ganze Zeit falsch gehst, kannst du dir, also kann, muss sich ja jeder vorstellen können, dass das natürlich ganz schlimme Auswirkungen hat, Rücken, alles, Hüfte, was auch immer.
Ja, danke für Nick Charles Darwin, ey, hat auch nicht alles geil gemacht in dieser ganzen Evolution. Ey, aber wenn wir bei Füßen sind, du warst im Urlaub, warst du wandern? Wie ist es dir gegangen? Ja. Hast du eine ähnliche Tortur gemacht wie ich? Erzähl mal ein bisschen.
Das war das Schöne. Also ich habe halt wirklich dein negatives Beispiel mir so zu Herzen genommen und das ist dann nur dazu geführt hat, dass ich nach so 4,5 Tagen irgendwann nicht mehr konnte. Es waren glaube ich zu viele Höhenmeter, es waren dann auch einfach zu viel Wandern konstant und dann irgendwann habe ich wirklich gemerkt, scheiße Mann, weil es war immer schon so, man musste halt in dem kleinen Dorf, in dem wir waren, musste man halt auch erstmal so einen Berg hochfahren und selbst da vom Parkplatz bis dann zu unserem Apartment war es halt auch noch echt nochmal ein steiler Anstieg und irgendwann habe ich halt gemerkt, ey, selbst der verlangt mir alles ab und das waren halt 2 Minuten und vielleicht, weiß ich nicht, 10 Höhenmeter und ich habe gemerkt, es geht nichts mehr, die Waden brennen, ich kann einfach nicht mehr und dann haben wir irgendwann ein bisschen runtergefahren, aber ansonsten, ja, ey, war echt eine 1+. Also ich habe auch ein bisschen, ich hatte auch wirklich den Moment, wo ich mir dachte, weil wir drüber gesprochen haben, mit diesem Faktor, dass du ja deine Wanderungserfahrung da gemacht hast, dann aber auch festgestellt hast, ja, so irgendwie alleine ist jetzt doch nicht so geil. Und ich hatte wirklich den Moment, dass ich mir dachte, Mann, also ich habe mich super gefühlt, es war alles top, der Urlaub war schön, aber ich habe mich echt dabei ertappt zu sagen, boah, ich würde mich irgendwie auf viele Dimensionen gerade freuen, wenn Tegli hier wäre. Weil ich es ihm gönnen würde, weil es, glaube ich, auch für dich richtig geil gewesen wäre. Also genau das, was wir gemacht haben, hättest du, glaube ich, richtig gefeiert alles. Das war halt einfach geil. Also keine 20-Kilometer-Wanderung, völlig unrealistisch. Einfach ein kleines bisschen entspannter, vielleicht mal 10 oder so Maximum. Aber es ist schon echt wunderschön. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass so Berge mir extrem viel geben, Mann.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Richtig. Weil du bist ja jemand, also ich meine, du kommst ja so wie ich halt echt aus dem platten Land so. Hier in Norddeutschland gibt da halt nicht so wahnsinnig viel her. Und wenn du mal Urlaub gemacht hast, dann ja schon auch häufiger eher in Richtung Meer gezogen, so.
Meistens jetzt, Richtung Sonne, ja.
Genau. Und jetzt relativ selten irgendwie in den Bergen gewesen. Wie war so dieser erste Moment, ey? Weil ich, ohne Scheiß Real Talk, für mich ist das was wahnsinnig erhaben ist. So dieses, ich erinnere mich jetzt nicht daran, wenn ich das erste Mal einen Berg gesehen habe, aber ich war ganz viel im Skiurlaub früher, da siehst du halt schon relativ viele. Sorry, im besten Fall. So, und ich weiß noch, dass mich das immer, ich weiß gar nicht, ob mehr, also mehr mit H, ich glaube, mich hat das sogar mehr geflasht, als wirklich so dieser Blick aufs Meer. Der hat sich für mich ein bisschen mehr abgenutzt, weil er, glaube ich, auch ein bisschen alltäglicher vielleicht ist und ist trotzdem großartig, in so einer Bucht sitzen, irgendwie aufs Wasser gucken und so diese weite Ferne, alles total geil. Aber ich finde so dieser Moment, wirklich das erste Mal in so ein Tal reinzufahren oder so und dann mal so als norddeutsche Kartoffel, die wirklich nur so ein 120 Meter Hügel irgendwie so bisher gewohnt war, mal wirklich ehrlich in den Alpen zu stehen und mal auf so einen richtig ehrlichen Berg zu gucken, das ist doch geil, oder? Da geht einem doch, kriegst so ein bisschen Gänsehaut. Ich finde es geil. Ich finde allein die Vorstellung
100%.
Geil.
100%. Aber das ist sowas, glaube ich, was ganz Stumpfes, Menschliches oder was sich halt bei uns so entwickelt hat, auch soziologisch. Du guckst halt nach unten und denkst dir, ja gut, so und das, was da drunter ist, will ich auch gar nicht verstehen. Aber bei Bergen guckst du halt nach oben, du siehst einfach, wie unfassbar riesig das ist und fühlt sich so klein und es ist so majestätisch und du kannst es auch nicht verstehen und es hat einfach was, Mann. Und es ist, obwohl ich, also ich war ja bisher so Skifahren, / Snowboarden, weil ich ja wie gesagt nur auch nur einmal im Harz, ansonsten nie gemacht, weil mein Vater schon ein bisschen zu alt war und wir auch einfach, ja ey, Norddeutschland, Niedersachsen, fahr halt mal irgendwo in die Berge. Es ist einfach sau weit. Machst du halt tendenziell nicht, außer du bist halt eine Family, die ja, das safe. Einfach seit Jahrzehnten macht, so. Das ist halt einfach so ein Ding. Und wir waren irgendwann, glaube ich mal, früher in Österreich oder so, aber ich glaube nicht in so bergigen Gebieten, weil das Ding war wirklich, das war ja dann, wir haben es ja aufgesplittet, es waren ja so 7,5 Stunden Fahrt nach Südtirol, nach Italien, da wo wir waren, also direkt hinter der österreichischen Grenze. Und wir haben einen Zwischenstopp gemacht, so ganz random. Ich habe Google Maps aufgemacht und dachte mir, okay, wir wollen splitten. Ich habe mir so gedacht, okay, 5 Stunden traue ich mir richtig gut zu. auf der Hinfahrt, das ist geil, weil du bist ja eh hyped und dann ist es auch nice, dann machst du einen Zwischenstopp und guckst so, dann hast du danach nochmal 2, 2,5, ist super. Und dann random geguckt, okay, Strecke, da ist irgendwo in Bayern, da an der 7 ist da so ein Ort, Füssen, da ist auch ein schöner See und so, da machen wir mal einen Halt. Und erstmal, also Füssen, komplett geil. Es ist eh einfach so unterschätzt. Gerade wenn man aus dem Norden kommt. Bayern ist halt einfach so schön, Mann.
Ja.
Das ist halt wirklich krass. Also es ist, habe ich auch bei Onus schon gesagt, es ist ein Unding, dass gerade auch wir aus dem Norden, also wenn du jetzt mal einen Strich in der Mitte machst, einfach so horizontal da komplett einmal durch Deutschland durch, dass die, die nördlich sind, tendenziell halt den Urlaub so stumpf Richtung Süden machen und so weiter und wahrscheinlich noch nie die schönen Ecken Bayerns gesehen haben. Weil da gibt's ja alles, da gibt's Wasserfälle, da gibt's unfassbare Natur, da gibt's Berge, da gibt's Seen. Wunder, wunder, wunderschön. Also jeder, der das noch nicht gemacht hat, muss sich das wirklich mal auf die Fahne schreiben und einfach auch mal ein schlechtes Gewissen haben. Bei allen Emissionen und bei allem Ökonomischen, was man dahinter hat, ökologischen natürlich, dass man das noch nie gemacht hat. Also das war krass, Füssen war heftig und ey, wir fahren da die 7 runter und dann sehe ich schon so halt auf dem Navi, okay, in 5 Kilometern geht's dann langsam mal rechts runter und auf einmal geht's los. Ich sehe da, also selbst die Wiesen, die Wiesen sahen einfach anders aus, einfach so saftig grün und irgendwann, du fährst halt wirklich da straight runter und auf einmal tut sich dieses Bergpanorama vor dir auf. Ey, ich hatte wirklich, also ich hatte nicht Gänsehaut, aber ich habe wirklich, es hat irgendwie so ein bisschen gekribbelt, ich kam nicht klar. Ich war wirklich wie so ein kleiner Junge, ich habe so ein bisschen gekichert, ich habe gelacht und war einfach so krass geflasht, meine ganze Zeit, boah, guck mal, wie heftig sieht das denn aus? Und es war wirklich krank, Mann. Also das war, ja, das, also natürlich, weil es neu war, ich habe natürlich auch gemerkt, dass nach 6 Tagen sich der krasse Ausblick, den wir hatten von unserem Balkon, Weird Flex, so auf die Berge, dass der sich auch natürlich ein bisschen abgenutzt hat, aber es war schon unglaublich. Also ich weiß, ich kann jetzt natürlich nicht final irgendwie bewerten, ob es daran liegt, dass es für mich halt so die erste richtige Bergexperience war. Aber das ist, glaube ich, die Tendenz und das ist auch was jetzt im Alter mit der Weisheit, glaube ich, kommt, dass ich das, glaube ich, wirklich geiler finde, Mann. Ich glaube, Bergurlaub wird längerfristig für mich in meinem Leben, ich werde trotzdem oft genug in der Sonne sein, wird für mich, glaube ich, jetzt so ein bisschen der Go-To-Move sein, weil ich es wahnsinnig gut finde.
Es freut mich richtig für dich. Und sag mal nicht, gibt's nicht auch so ein Sprichwort hier? Irgendwie, man kriegt den Menschen aus den Bergen, aber nicht die Berge aus den Menschen. Irgendwie hat das nicht, keine Ahnung, Dalai Lama
das
mal gesagt oder so.
Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, das ist so ein Ding. Weil ich glaube, das ist wirklich noch krasser als so, natürlich, wenn du so voll das Küstenkind bist und immer irgendwie am Strand aufgewachsen bist, dann wirst du da eine ähnliche Bindung zu haben. Aber ich glaube auch, dass das irgendwie Berge machen noch was anderes mit dir, ey. Deswegen glaube ich, muss man sich so Best of Both Worlds mäßig, muss hier halt ein Land suchen, wo du beides eng beieinander hast. Also keine Ahnung, so Chile oder so. Guck mal, Chile hat Küste, ist voll schmal, hat auf jeden Fall solide Berge so, die Anden oder was da so durchläuft. Und hast du alles so auf kurzer Fläche, weil das muss ja absolut Premium sein. Vielleicht ist das ein bisschen Overkill so, dass dir dann zu viel wird. Aber stell dir mal vor, du hast so ein Haus in den Bergen mit Meerblick. Alter, so eine Finca oder so. Sensationell. So Neuseeland und so gibt natürlich auch so relativ viel davon. So hast du halt im Gletscher und 3 Kilometer weiter ist der Strand so. Da haben wir hier vielleicht nicht ganz die Option. Da müssen wir vielleicht unseren Lebensmittelpunkt nach Chile übersetzen. Weiß ich nicht. Südamerika kann ich mir
von
vorstellen.
Von Norwegen nach Chile, auf jeden Fall.
Der Trend geht zur Zweitfinger.
Es ist ja eh irrational bei mir, weil ich bin ja, also ich mag Sommerurlaub immer noch, weil natürlich, ich genieße die Sonne einfach. Ich mag es, wenn es warm ist und auch so dieses Strandding und so weiter. Das ist schon sehr, sehr geil. Aber ich habe ja Angst vorm offenen Meer. Also ich brauche es ja eigentlich nicht. Ich genieße es ja nicht wirklich. Es macht schon Spaß, so ins Meer zu gehen, natürlich sich kurz abkühlen. Aber ich bin ja niemand, der sagt, boah, ich gehe jetzt da mal schwimmen und bin jetzt mal eine halbe Stunde da drin und find's so geil und gehe jetzt schnorcheln oder so. Das ist ja gar nicht meins. Würde ich auch, obwohl es natürlich auch, ey, die Welt da unter dem Meeresspiegel natürlich auch krass ist und dir, glaube ich, auch unglaublich viel geben kann, wird das nie was für mich sein, weil ich da viel zu viel Respekt / Angst vor habe. Deswegen brauche ich das Meer wirklich gar nicht. Und der Vorteil an diesem auch Südtirol-Urlaub, würde ich wirklich jedem ans Herzen legen, ist halt an diesem Ort, an dem wir waren, ich habe halt immer wieder, ist mir halt einfach, habe ich drüber nachgedacht, ey, da kannst du 3, 6, 5 immer hinfahren. Es ist immer geil. Der Zeitpunkt, an dem wir jetzt da waren, war geil, weil es halt so schön herbstlich, so mit den Bäumen, Panorama war wunderschön. Es war trotzdem, gab sonnige Tage, waren dann halt mal so 12 Grad, trotzdem mega nice. Im Sommer ist es natürlich auch komplett geil, weil wenn es dann einfach warm ist, so du bist komplett auf den Bergen, kannst oben im T-Shirt rumlaufen. Wie herrlich ist das denn? Kannst in irgendwelchen geilen Seen schwimmen gehen. Im Winter ist es natürlich einfach krass mit Schnee. Wenn du eh Skifahrer bist oder so, ist es super Premium. Das ist einfach all around ein glorreicher Urlaub.
Ich glaube, das ist das Ding, warum Österreich so ein gutes Land ist. Weil ohne Scheiß, ja, die haben das ja genau dasselbe, ne? Sommerurlaub in Österreich, geil. Winterurlaub in Österreich, geil. Dazu haben sie Germknödel und Almdudler, so. Was kann ein Land noch mehr leisten? Also so, irgendwo ist halt auch einfach mal Schicht. Also die sind jetzt auch durch. Von mir aus haben sie auch ihren Soll erfüllt, so. Das ist einfach groß. Die haben wirklich viel gemacht für die Welt, allein durch ihre Topografie, so. Das ist halt, das ist echt geil. Ich war leider noch nie im Sommer in Österreich und echt, ich glaube, wir müssen das mal machen. Wir müssen mal, glaube ich, so einen Lirum-Larum-Ausflug machen und dann gehen wir mal schön.
Ich glaube, weil wir hatten uns ja vorgenommen, das war noch damals so, als wir hier noch so Basketball gemacht haben, dass wir unbedingt in die USA zusammen wollen. Ich glaube, ja, wir machen einfach machen mal Sommerurlaub Österreich oder Italien zusammen. So hier Südtirol, so schön im Sommer. Machen wir mal.
Oh, bin ich dabei. Du, ich habe was vorbereitet für dich heute. Ich habe eine Rubrik für dich vorbereitet. Wir sind ja in unserer Historie mit unserem vorherigen Betrugspodcast immer mal wieder auch, auch bekannt dafür gewesen, dass wir also kleine Rubriken entwickelt und erfunden haben mit so wunderschönen Einspielern, die uns manchmal so ein bisschen durch so eine Episode getragen haben oder mit denen wir vielleicht auch einfach nur uns mal ein bisschen unterhalten wollten. Und da gibt es, glaube ich, 7, 8, 9 verschiedene, die wir hier auch uns vorgenommen haben, nach und nach immer wieder jetzt in unserem neuen Lirum-Larum-Format einfließen zu lassen. Und eine schafft's heute tatsächlich mal. Es ist Fakt oder Fiktion. Es ist eine sehr einfache Rubrik, wie der Name schon sagt. Habe ich dir ein bisschen was vorbereitet? Ich glaube, es sind 5 Aussagen, Statements, vermeintliche Fakten oder Fakten. Und deine Aufgabe ist mir zu sagen, ist es Fakt oder ist es Fiktion? Ich habe mir Mühe gegeben, dass es jeweils nicht ganz eindeutig ist. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Ey, hau mal den Einspieler rein. Wir spielen eine Runde Fakt oder Fiktion.
Weißt du, wer du bist? Lügentuste, dat bist du.
Fakt oder Fiktion?
Jo, Alter, 5 Fragen sind es geworden diesmal. Deine Aufgabe oder dein Ziel natürlich wie immer mindestens 3 davon richtig zu haben. Ne? Das zieht sich wie so ein roter Faden, nicht nur durch die Sportwelt. Das ist ja allgemein so ein Ding im Leben, ne? Du willst immer über 50% sein, bei allem. Es gibt nichts, wo du im Leben, wo unter 50% besser sind als drüber. Das ist Handy-Akku, egal was es ist, so, ne? Man will einfach, man ja, will stimmt, immer über 50% sein.
Handy-Akku ist schon belastend, das stimmt.
Du willst immer zu den besseren 50% in irgendeiner Sportart gehören, keine Ahnung was. Deswegen dein Ziel auf jeden Fall 3 richtige Antworten. Ich bin gespannt, wie du die schlägst. Bist du soweit, mein Freund?
Ich bin komplett nervös, weil das Ding ist, beim Basketball, bei der guten NBA, habe ich mir ja schon auf die Fahne geschrieben, dass ich da reichlich Wissen hatte, ja, und Fakt oder Fiktion auch einfach mal einfach durchzuziehen und da halt vollkommen zurecht über 500 zu landen. Und jetzt habe ich halt wirklich Angst, weil das kann in alle Bereiche gehen, das macht es ja auch so geil. Aber deswegen, ich bin einfach gespannt, was du dir ausgedacht hast. Also schieß gerne los.
Ich gebe dir noch ein kleines bisschen Selbstvertrauen mit deinem Lieblingsgeräusch, pass auf. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht.
Geil, Alter. Das war wirklich ASMR, was mir endlich mal gefallen hat bei dir.
Freut mich. Die erste Aussage, die ich dir vorbereitet habe. Kleine Beulen in Autos kann man mit einem Klopömpel ausbeulen, wenn man die Stelle vorher mit Wasser befeuchtet. Fakt oder Fiktion?
Ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Also das Ding ist ja immer auch das Geile, ist immer der Klassiker, hatte ich ja auch schon mal erlebt, habe ich irgendwann mal die Story, glaube ich, mal erzählt, als ich auf Sylter Royalty natürlich. Kurz nochmal Urlaub gemacht haben.
Einer deiner zahlreichen Urlaube auf Sylt,
dass ich irgendwo, in der Sansibar. Da, wenn du dir diese Sylt-Zunge vorstellst, also die Insel, da ganz oben und dann rechts, also Richtung Osten.
Ey, ganz kurz. Ey, das liebe ich allein an dir, weil das unterscheidet gute Leute von schlechten Leuten. Himmelsrichtungen werden in rechts und links und oben und unten angegeben und nicht in Nordost, Südwest. Was soll das? Niemand interessiert es, dass ihr euch total zielsicher darin bewegen könnt und sofort wisst, dass Osten rechts ist. Man macht es nicht. Es ist oben, unten, links und rechts, ganz ehrlich.
Ja, so sieht's aus. Also, oben rechts auf Sylt hatte ich ja mal das Erlebnis, dass mir da komplett bei Windstärke 37.000 einfach die Autotür von meinem guten Fiat damals, Grande Punto, 130 PS, Alter, Rip in Peace, das war so ein geiles Auto. Ey, ja. Wirklich, ohne Scheiß, das war komplett geil. Dass mir das Ding aufgeflogen ist ins Nachbarauto und eine massive Beule hinterlassen hat. Ich mir dachte, alter Schwede, ich komme jetzt in den Knast, was mache ich jetzt? Zieh ich einfach durch, mache ich ihn auf GTA oder mache ich den Allmann-Move, den guten Allmann-Move und rufe die Polizei und warte ab? Habe ich gemacht und dann hatte ich ja das Glück, hatte ich damals, wie gesagt, erzählt, dass ich den entspanntesten Familienvater aller Zeiten halt erlebt hatte und das Glück hatte, dass es ein Scheißauto war, also ein relatives Scheißauto, was halt nicht mehr so viel wert war und er so meinte, oh, gar kein Problem, das poliere ich raus. Das ist einfach so, Beule kannst du immer irgendwie rauspolieren oder Kratzer kannst du irgendwie rauspolieren. Ich meine aber wirklich, dass ich das mal gesehen habe mit diesem Pömpel, dass du dann irgendwie das da, also du hast dann halt diese Beule drin und solange du halt nicht, also was ist es denn? Ich meine, es ist ja nicht kaputt. Du musst ja nicht das Material ändern, du hast halt einfach nur eine Delle drin und das müsste in meiner Logik etwas sein, was du beheben kannst. Also klar, Kratzer werden wahrscheinlich auch noch mit dabei sein, musst halt irgendwie den Lack behandeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, mit dieser Pömpel-Logik, Pömpel ist eh Magic. Also ja, was du mit dem Pömpel machen kannst, ist halt einfach krank. Also so versatil, unglaubliches Ding. Und deswegen, nur weil ich den Pömpel unterschätzt extrem feier, würde ich behaupten, dass auch der Pömpel in der Lage ist, so eine gute Beule mit ein bisschen Feuchtigkeit, da das bewerte ich jetzt gerade gar nicht. Musst du mir gleich erklären, wenn du sagst, dass es richtig ist. Ich glaube, es stimmt.
Das ist jetzt schwierig, weil ich habe das tatsächlich als Fiktion gewertet und dementsprechend ist das falsch. Es gibt, um dich da abzuholen, es gibt Ausnahmefälle quasi, in denen das funktionieren kann. Wenn du so eine ganz, ganz kleine, wirklich so eine Mini-Delle drin hast und ganz wichtig, der Kotflügel oder die Stelle muss irgendwie aus so ganz billigem Plastik sein, dann kann das tatsächlich funktionieren, wenn du so heißes, fast kochendes Wasser darüber kippst und dann halt mit dem, sorry nochmal, guten alten, boah, alter Schwede. Mein Gott, also das nimmt hier gerade ganz schwierige Richtung an. Und den guten alten Klopömpel nimmst und da wirklich einfach durch Unterdruck oder wie ihr Physiker das nennt, keine Ahnung, da halt so irgendwie das machst und dann kommt dir die Beule quasi entgegen und dann, also oh Gott, das ist kommt ja so dir schlecht
die Beule entgegen und dann ist es wieder gerade.
Oh Gott.
Das Autophysik mit Zahnetegen, ey.
Ja, also jedenfalls kannst du es dann tatsächlich halbwegs ausbeulen, aber ich bin natürlich nicht müde gewesen, sondern habe, nachdem ich über diese These, sagen wir mal, gestolpert bin, habe ich es natürlich recherchiert und wo guckt man sowas nach? Wir wissen es alle. Bei Galileo. Natürlich bei Galileo. Sie haben es ausprobiert. Normal? Nee, tatsächlich normal. Sie haben es mal ausprobiert vor vielen, vielen Jahren. Und ich sag mal, in normalen Beulenverhältnissen, wenn du irgendwie einen Kotflügel aus Metall hast, funktioniert es tatsächlich nicht. Also man hat das immer mal ausprobiert. Heißes Wasser hilft auf jeden Fall so ein kleines bisschen. Das zieht das so ein bisschen vor. Aber so eine ehrliche Beule kriegst du mit dem Klopömpel nicht raus, leider. Finde ich schade. Oh, was ich dir dazu sagen wollte. Also ausnahmsweise falsch. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, wie das passiert ist. Ich habe mir letztens mal wieder einen Klopömpel gekauft, weil ne jeder gute Haushalt braucht einen Klopömpel, sind wir uns einig. Und was ich geil fand und wo ich mich frage, wie das passiert ist, es ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das irgendwie ohne Scheiß patentiert ist oder ob da auch irgendeine Mafia die Hand drauf hat. Klopömpel sind ja immer rot. Warum? Die sind einfach immer rot. Das Vordere ist immer rot. Und ich bin irgendwo im Baumarkt gewesen oder bei Butni, glaube ich, oder keine Ahnung was. Bin irgendwo durch die Gegend gelaufen, brauchte so einen Klopömpel, weil ich richtig Krach hatte. Hier tatsächlich nicht mit dem Klo, sondern, und das ist auch noch eine Geschichte. Da müssen wir auch gleich einmal drüber reden. Und hab so ein Ding. Meiner ist einfach blau. Finde ich mega geil. Meine ist einfach blau. Die Vorderseite ist blau statt rot. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Fand ich mega geil. Fand ich absolut geil. Macht das Produkt deutlich besser. Ja, aber ohne Scheiß. Das ist jetzt natürlich auch wieder, also sagen wir mal, handwerkliches Basiswissen, was die meisten Leute wahrscheinlich haben. Ich halt nicht. Ich will es gar nicht sagen, aber also sagen wir mal, ich wusste nicht, dass alle Wasserabläufe in einer Wohnung anscheinend zusammenhängen. Also, dass es halt quasi sein kann, dass wenn das Klo irgendwie überläuft oder hochläuft beim Spülen, dass das Problem nicht im Klo ist, sondern in der Badewanne oder so ähnlich. War mir nicht klar.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Hab mich dann irgendwann, weil mein Klo halt einfach, ich hab ganz normal gepisst, so gespült und dann halt so die Klassiker, als wenn das Ding verstopft wäre, weil du da vorher komplett was reingejagt hast, läuft halt hoch und braucht halt stundenlang abzulaufen. So, was macht der Mann von Welt? Geht irgendwo hin, kauft sich einen Klopömpel, eimert damit so im Klo rum, passiert halt original gar nichts. Also hat einfach nichts gebracht, hat das Problem jedenfalls nicht wirklich gelöst. Und dann ist natürlich so dieses Ding, dann denkst du, ja gut, jetzt muss es aber auch mal ablaufen, weil demnächst müsste ich halt auch mal wirklich auf den Schacht und das funktioniert auf jeden Fall nicht. So schon totale Horrorszenarien im Kopf gehabt. Dann natürlich, wie man das so macht, als Mensch von 2020 irgendwo im Internet rumgegoogelt, bis dir Leute erzählen, du musst es halt auch am Waschbecken machen und auch, das habe ich dann auch gemacht, auch das Problem nicht gelöst und dann an der Badewanne. So, ne? Und dann ohne Scheiß, tut euch den Gefallen mal, wenn ihr mal wirklich richtig angewidert von euch selber sein wollt, dann geht mal mit so einem Klopömpel an die Badewanne. Ey, da kommen Sachen raus. Meine Fresse, ey, das macht das keinen Spaß. Weil nee, Klassiker, natürlich, man sich, also häufig ja unter der Dusche dann auch rasiert und so und man denkt sich, ja gut, die Haare ja, wenn die hingehen, sind ja weg. Also, die sind ja einfach weg, dann. Irgendwo müssen die halt auch hin, so. Und ab einer bestimmten Menge, würde ich mal behaupten, gibt es so eine Art Rückstau. Und dann ist das keine geile Veranstaltung. Dann habe ich jedenfalls in diesem Badewannenablauf irgendwie rumgepömpelt. Und dann verjagst du dich wirklich, weil auf einmal ist drei Zimmer weiter in der Küche anfängt zu blubbern, weil dein Küchenwaschbecken auf einmal blubbert und das Klo und das Waschbecken im Badezimmer parallel. Das hängt alles zusammen, Alter. Ich dachte ja wirklich, da gehen halt Rohre von allem runter und dann halt irgendwie weg. Aber das ist so ein Kreislaufding. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte es passieren, dass irgendwann Scheiße aus deinem Küchenwaschbecken kommt. Das müsste theoretisch so, wie wenn du dir quasi, wenn du Wasser in die Nase hast, kannst du ja irgendwie theoretisch auch aus dem Ohr wieder rauskommen. Also gibt's ja auch irgendwie komische Verbindungen. So ist es, glaube ich, in der heimischen Wohnung auch.
Unterschätzt.
Mhm. Ja, ganz verrückt. Also wirklich ganz verrückt.
Das wusste ich auch nicht. Aber das mit dem Waschbecken und auch so hier Badewanne und so ist halt super eklig, weil muss man auch ganz ehrlich sein, wird auch einigen Männern auch passiert sein, weil wenn das halt so ein Spot ist, sei es für Masturbation oder tatsächlich für Geschlechtsverkehr. Und gerade wenn du halt auch eine Dame im Haushalt hast, das ist ja eh. Also ich meine, ein paar Bartstoppel, die fließen ab, aber lange Haare, entweder bist du ein Mann, hast lange Haare oder hast eine Dame im Haushalt, die hat lange Haare, das ist eh ein Problem. Lange Haare sind natürlich schwieriger und es kann auch ganz gerne mal passieren, dass dann so ein Samen-Haargemisch dann das so tatsächlich auftaucht. Und das ist wirklich enorm widerlich, muss man mal ganz ehrlich sein.
Damit steht auch der Folgentitel für heute. Die Folge wird Samen-Haargemisch heißen und dann schauen wir einfach mal, was passiert, ob wir Hörer gewinnen oder verlieren. Egal, 0 und 1 bist du. Die zweite Aussage, die ich dir vorbereitet habe. Pass auf. Wenn man eine SMS, also die Älteren von euch werden sich erinnern, was es ist. Wenn man eine SMS mit dem Inhalt Brief an die Nummer 22122 schickt, bekommt man einen Zahlencode, den man auf den Brief schreibt und der dann als Briefmarke von der Post akzeptiert wird. Fakt oder Fiktion?
Das ist sehr speziell. 22122.
Da schreibst das du einfach Brief hinter SMS und dann kriegst du einen Code, ja, und den kannst du einfach handschriftlich auf den Brief schreiben, wenn du zu Hause bist und keine Briefmarke zur Hand hast.
Und das ist dann eine Briefmarke und das wird dann so handymäßig, genau, Handyrechnung abgerechnet. Du zahlst dann, kriegst dann auf deine Handyrechnung bei dir für deine 500 MB Internet
das im Problem Monat, hab ich gelöst.
Kriegst du dann nochmal 30 Euro obendrauf für eine Briefmarke. Das hört sich legit an, ey. Also verrückt, weil ich eigentlich dachte, es gibt ja inzwischen viele, also, ey, alle NBA, alten NBA-Hörer unter euch, immer wenn ihr hier US-sprachig da gehört habt, Stamps.com und so weiter, gibt ja inzwischen einige Anbieter, die es dir ermöglichen, halt online die Briefmarken zu printen. Ich hätte bisher eigentlich auch gedacht, dass du Briefmarken tatsächlich irgendwie immer printen musst. Also da muss eine Marke drauf sein, auch so urdeutsch, da muss einfach was drauf sein. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, geht es in Deutschland dieses System, was ja historisch, es geht beim Briefmarkensammeln los, dass du das so aufrütteln kannst, dass du da wirklich da, wo die Marke ist, einfach nur einen Code hinmachst und das akzeptiert wird. Es hört sich super legit an, also erstmal Lob. Falls es eine Lüge ist, großes Lob dafür, weil das finde ich sehr, sehr gut, weil es einleuchtend ist. Aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass das in Deutschland so funktionieren kann, das System aufzurütteln.
Ja, Titten auf den Tisch.
Ich habe es nicht gehört. Ich kenne keinen, der das jemals gemacht hat. Und es wäre ja schon realistisch, dass irgendwie mal Mutti oder irgendeine Tante oder ein Onkel, nicht, dass ich irgendwelche in meinem Leben hätte. Ich habe tatsächlich keinen Tante und keinen Onkel in meinem Leben. Ist auch krank übrigens.
Krass.
Aber noch nie gehört. Ich weiß nicht. Hast du? Nein, ich will auch keinen Tipp haben, Mann. Ich glaube, es hört sich sehr, sehr legit an. Und ich würde deshalb eigentlich extrem gerne sagen, dass es nicht stimmt und sage deswegen, dass es stimmt und dass es ein Fakt ist.
Jeder Wissenschaftler, der jemals gelebt hat, ist gerade von Trauer gestorben für diese Kausalkette von Dirk Funk. Aber du hast recht, es ist tatsächlich Fakt, ja, es stimmt. Sehr gut hergeleitet. Ich bin mir sicher, dass es falsch ist und deswegen sage ich richtig. Ey, dieser Move hat hier schon immer ganz gut funktioniert, ist tatsächlich richtig. Ey, hat mich komplett gemindblowt, Alter.
Ja,
also ohne,
ja,
Scheiß,
zurecht.
Weil das ist ja so ein Fakt, so ich habe keine Briefmarken zu Hause, warum? Also natürlich könnte ich mal zum Kiosk gehen, einfach mal 20 Briefmarken kaufen und hasse halt mal welche, aber macht man halt einfach nicht. Ich glaube ja eh, und das ist ja auch so ein Ding, was glaube ich auch schon mal erwiesen wurde, dass glaube ich 80% der einfach unfrankierten Briefe und Postkarten einfach trotzdem ankommen. Weil die Post einfach dann sagt, gut, jetzt habe ich das Ding eh schon in der Hand, jetzt kann ich es auch ausliefern. Also,
ja, was keine Ahnung, das auch den
wahrscheinlich ein bisschen anders so, ja, ne? Also ich glaube nicht, dass so der Entscheidungsprozess ist, aber irgendwie ist das so. Habe ich damals, als ich auf in Anführungsstrichen Weltreise in Australien war, halt auch gemacht. Weil du dann schreibst halt irgendwie alle 3 Monate mal allen möglichen Leuten eine Postkarte. Und Australien nach Deutschland damals, vor 10 Jahren, kostet halt wahrscheinlich auch irgendwie 5 Euro. Die kannst du halt einfach einwerfen, die sind alle angekommen. So. Also damit will ich jetzt nicht den Aufruf starten, dass ihr nie wieder was frankiert. So, ist schon cool, klebt ruhig was rauf. Und natürlich kann man so Print at Home mäßig sich das irgendwie ausdrucken, aber ich habe halt auch keinen Drucker und so. Und ey, das ist unterschätzt geil. Also du schreibst einfach eine SMS, da schreibst du Brief rein an die 22122, dann kriegst du so einen 12-stelligen Zahlencode und den schreibst du so, ich glaube in 3 Reihen A4 Zahlen oder Ziffern, schreibst du den einfach oben rechts dahin, wo normalerweise die Briefmarke klebt.
Zahlt man genauso viel oder zahlt man mehr?
Nee, komm ich noch zu.
Weil es ja auch ein Service ist.
Komm ich noch zu, genau. Dann schreibst du das da oben rechts rauf und dann, wie du richtig gesagt hast, wird das halt über deinen Handyvertrag einfach ganz normal abgerechnet, was ich eh auch einfach krass finde, weil also rein logistisch, ne, da muss ja dann irgendjemand, weil das handschriftlich passiert, muss da entweder jemand sitzen oder du hast so eine geile Software, die das einlesen kann und dann mit irgendeiner Datenbank abgleichen kann und sagen kann, ja, dieser Zahlencode existiert und der wurde offensichtlich auch bezahlt, deswegen ist das jetzt okay. Oder es hat sich einfach jemand ausgedacht und dahinter steht überhaupt keine Logistik und das ist einfach nur, guck mal, da hat wieder jemand was draufgemalt. Ich glaube
original das. Das wird so, einfach ja, cool. Niemals überprüft.
Hm. Ja, weil, und also da müsste man jetzt auch mal wieder, wenn man klug wäre, ne, könnte man ausrechnen, wie viele Kombinationen es gibt. Weil ich würde ja immer denken, irgendwann ist es alle. Weißt du? Also wahrscheinlich ist einfach das so krass exponentiell, dass man Milliarden Briefe verschicken kann. Keine Ahnung, vielleicht ein kluger Hörer von euch, sag mir mal, wie viele Optionen oder Dingerkombinationen es da gibt. Würde mich interessieren. Tatsächlich kostet ein Brief heutzutage normal, wenn du quasi irgendwie dir den normal frankierst, 1,99 Euro. Nee, 95 Cent kostet normaler Brief und kostet 1,19 Euro, wenn du das über diesen Service machst.
Oh, eine Postkarte,
vollkommen. Eine Postkarte über diesen Service kostet 99 Cent und kostet normalerweise auch 80 Cent. Also das ist jetzt echt nicht so wild. Du zahlst halt irgendwie 10, 15 Cent mehr für deine maximale Convenience, dafür, dass du nirgendwo hinrennen musst und halt einfach so einen geilen Zahlencode darauf schreiben kannst und das Gefühl haben kannst, du bist ein Freimaurer oder ein Illuminat oder so, der mit irgendwem kommuniziert und keiner weiß, was du machst, ey. Das nimmt natürlich auch ein bisschen den Zauber von Briefmarken, weil das war früher auch mal so ein Ding so, dass man halt geguckt hat, boah, ey, die sieht ganz geil aus, so, ne? Also die Briefmarke und so, keine Ahnung, irgendwie geile Sachen draus gemalt hat oder so. Aber unterschätzt krass, für mich instant was ich mal machen werde. Ich schreibe zwar keine Briefe und keine Postkarten, aber dafür mache ich es wieder. Einfach nur, um das mal zu nutzen. Also 22122, Brief läuft.
Geiler Fakt. Geile Fiktion, was auch immer. Es war, glaube ich, jetzt ein Fakt.
Es war ein Fakt.
Es war ein Fakt. Es ist völlig egal, was passiert ist. Aber ich finde es halt wirklich krass, weil du sagst es jetzt so lapidar. Aber bei mir ist ja immer noch so, wie gesagt, wir hatten ja meinen Kanal, unseren Kanal, wie Mr. Mike sagen würde, liebe Grüße, falls du zuhören solltest. Unrealistisch auf jeden Fall. Aber ich denke ja auch immer noch so ein bisschen in dieser YouTuber-Sphäre. Und ich finde, das ist wirklich so ein Mindblow-Fakt. Also du sagst es einfach so daher, ja, ich habe aus Neuseeland, aus Australien, habe ich einfach mal so ganz entspannt die Dinger geschickt, sind alle angekommen. Das finde ich heftig, Mann.
Ja, ist
das
auch krass.
Das ist heftig. Ja. Und ich glaube, ohne Scheiß, erzähl mir nicht, wenn Rezo oder wer auch immer halt so in der Sphäre jetzt ein Video macht, die Deutsche Post debunkt und einfach mal beweist, dass du das so unnormal ausnutzen kannst, wäre erstmal ein heftiges Video und würde dazu führen, dass die ihr System komplett überarbeiten müssen. Ja, weil dann ist ja auf einmal jeder weiß. Und es ist halt so. Also du könntest es wahrscheinlich beweisen, dass du dir einfach irgendwelche scheiß Zahlencodes ausdenkst mit diesem Ding und dann halt jeder Postmann gebrieft ist, übrigens, wenn da so 12 Ziffern drauf sind, dann ist das hier dieses Handy-Ding. Macht euch keine Gedanken, einfach ganz normal abliefern.
Einfach verschicken.
Oder halt einfach gar nichts machen, es kommt trotzdem an. Das ist ein YouTube-Video, Mann. Das ist krass.
100%. Ich werde, also natürlich kann man sie jetzt einfach hingehen und auf den nächsten Brief einfach willkürlich 12 Ziffern draufschreiben und gucken, was passiert. So, der wird schon ankommen im Zweifel. Also
ja, fand ich auf jeden Fall 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
Idiot. Selbst zum Scammen zu blöd, ey. Finde ich gut. Aber hast du gut gemacht. Ausgleich 1-1. Du bist sehr auf jeden gut. Fall noch komplett on pace. Kannst das Ding hier noch gewinnen. Also alles gut. Dritter Fakt oder dritte Aussage, die ich dir vorbereitet habe. Alle Säugetiere, die mehr als 3 Kilogramm wiegen, brauchen gleich lang zum Pissen. Nämlich ungefähr 21 Sekunden. Alle Säugetiere, die mehr als 3 Kilo wiegen, brauchen ziemlich genau gleich lang zum Pissen. 21 Sekunden. Fakt
Nein.
oder Fiktion?
Nein. Also erstmal, du bist ein Säugetier und du brauchst, je nachdem, wie doll du pinkeln musst, entweder viel, viel länger oder viel, viel kürzer, weil es bei dir einfach nur plätschert. Und ich habe halt schon Kühe, Rinder gesehen, Pferde gesehen.
Wir reden da im pissen. Schnitt, ne? Ist dir schon klar, wir reden von einem Schnitt. Wir reden nicht davon, dass du nicht ein Pferd finden wirst, was auch mal länger pisst oder weniger. Nee,
das ist schon klar. Das ist schon klar. Boah, beim Schnitt. Puh. Im Schnitt pissen alle gleich lang.
Ja,
aber das musst du jetzt mal kurz erläutern.
Naja, sagen wir mal, eine Gattung der Säugetiere. Sagen wir mal, ein Hund, eine Katze, ein Elefant und was man sich so vorstellen kann. Ja. Sofern dieses Tier in der Regel mehr als 3 Kilogramm wiegt, brauchen die im Normalfall zum Urinieren gleich lang. Es ist irrelevant, ob das Vieh 4 Kilo wiegt oder 400. Im Normalfall pissen diese Tiere gleich lang, nämlich ungefähr 21 Sekunden brauchen sie, um ihren
Akt zu verrichten. Ach so, also dein Argument war jetzt nicht anekdotal, dass ich mal ein Pferd gesehen habe, genau. Das krass pissen musste, genau. Sondern dass das Pferd aber tendenziell halt schon so lang pisst wie ein Hamster.
Ein Pferd pisst, ein Hamster wiegt ja im Normalfall, wenn er gesund ist, nicht mehr als 3 Kilo.
Wie ein kleiner Hund. Wie ein kleiner Hund. Wie ein Chihuahua.
Richtig. Das ist die Aussage. Da will ich wissen, stimmt oder stimmt nicht. Alles ab 3 Kilo pisst gleich lang.
Ich glaube schon. Also ich meine halt, und das ist natürlich, das ist immer schwierig, weil das ist anecdotal knowledge. Halt, dass man schon oft so große Tiere gesehen hat, so diese beeindruckenden großen Säuger, sei es einfach Pferde, die ich eh immer beeindruckend finde, Katze. Oder Elefanten oder sonst was. Und gefühlt pissen die einfach eine Ewigkeit. Ich pisse auch eine Ewigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach der Mensch durchschnittlich genauso lange pisst wie ein kleiner Hund. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich, das ist jetzt wieder das Ding. Ich glaube, es ist falsch, wenn ich jetzt sage, das ist Fiktion. Aber diesmal bleibe ich dabei. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil mein, ja, also mein Anekdotenwissen einfach zu groß ist, dass ich sage, das muss irgendwie stimmen. Also ich glaube, es ist Fiktion.
Das tut mir leid, denn das ist falsch. Die Aussage ist tatsächlich richtig. Die Aussage ist ein Fakt. Es gibt eine Studie, die vor ein paar Jahren gemacht wurde im Zoo von Atlanta. Die haben da 16 verschiedene Tierarten getestet, alles Säugetiere, und haben tatsächlich herausgefunden, dass selbst ein Elefant, der tatsächlich bis zu 18 Liter Urin in der Blase speichern kann,
der hat einfach mehr Bar, oder was?
Und eine Katze, die nur so 5 Milliliter pisst in der Regel, im Schnitt gleich lang brauchen. So, das haben sie bei sich im Zoo in Atlanta erstmal untersucht. Der Grund liegt offensichtlich irgendwie in der Länge der Harnröhren und irgendwie hat es mit der Schwerkraft zu tun, dass das im Normalfall ungefähr gleich lang braucht. Das ist natürlich immer das Problem mit anekdotischem Wissen. Jeder von uns hat mal ein Pferd gesehen, was anderthalb Minuten durchgepisst hat und Lörres hatte, der 1,40 war, so, ne? Jeder kennt dieses Bild vor sich, wo man danach denkt, dieses Tier steht gleich wirklich knietief in der eigenen Pisse und es ist einfach absolut krass. Aber im Schnitt brauchen die tatsächlich mehr oder weniger gleich lang. So, diese Studie wurde dann auch nicht nur im Zoo von Atlanta gemacht, sondern die ist danach auch so Peer-Review-mäßig, wie man das in der Wissenschaft so macht, getestet worden. Und das ist offensichtlich tatsächlich so, dass es im Normalfall diese ungefähr krass. 21 Sekunden sind.
Wirklich krass.
Alle Säugetiere ab 3 Kilo. Witziger Funfact dazu, Tiere unter 3 Kilo quasi pissen gar nicht, da tröpfelt es nur. Also ich bin offensichtlich, im Kern bin ich ein Säugetier unter 3 Kilo, wo das eigentlich einfach nur so rausläuft, wo wirklich nicht viel Bar drauf ist und das im Prinzip so muss halt raus und dann so schwerkraftbedingt gar nicht woanders hin kann. Das ist bei mir anscheinend so das Problem. Aber tatsächlich ein Elefant und eine Katze, anscheinend pissen sie im Normalfall gleich lang. Also leider ein Fakt, dementsprechend krass. Falsche Antwort.
Das finde ich, also da kann ich mitleben. Da kann ich mit dem Minuspunkt quasi leben, weil ich's, ja ey, also mein schon wieder blown. Zweites Mal heute in der Episode.
Ist so, ist so. Vierte Aussage, die ich dir vorbereitet habe. Bin gespannt, jetzt brauchst du zwei richtige, um das Ding hier noch zu gewinnen. Bis ins 19. Jahrhundert gab es in Zentraleuropa nicht nur den Zaunkönig, sondern auch den Zaunkaiser, der aber mittlerweile ausgestorben ist. Fakt oder Fiktion?
Na, das ist jetzt natürlich schwierig, weil bisher konnte ich halt mit so absolut minimal wissen, irgendwie noch ein bisschen mehr was herleiten. Das ist jetzt reine Spekulation, muss man ja mal ganz ehrlich sein. Also der Zaunkönig ist erstmal ein Ehrenvogel.
Ja, ist er.
Finde ich, ist ein super Gerät, der kleine Mann. Aber ob es jetzt den Zaunkaiser mal gab, es hört sich halt super weit hergeholt an. Kann natürlich locker sein. Ich würde gerne die Episode noch weiter füllen, aber ich habe halt kein Wissen dazu. Und ich hoffe jetzt irgendwie einfach, dass es Fiktion ist. Also ich glaube, es wäre zu stumpf, gerade auch bei der Klassifizierung von Vögeln, dass man sagt, okay, es gibt halt den König und dann muss es auch noch den Kaiser geben. Ich glaube, es ist Fiktion.
Hast du tatsächlich recht. Ich hab ein bisschen gehofft, weil das ja in der Tierwelt tatsächlich relativ häufig so ist, dass sie das dann auch so aufbauen und sagen, ja, das ist halt hier irgendwie der, weiß ich nicht, das ist der Kaiser, das ist der König und der nächste ist der, weiß ich nicht, der Prinz Harry oder was. Ist in diesem Fall leider tatsächlich nicht so. Es gab nie einen Zaunkaiser, der Zaunkönig wiederum als Vogel des Jahres 2004. Ein absoluter Ehrenmann. Also ein absoluter Ehrenmann. Übrigens, ey, ohne Scheiß, was muss das eigentlich für ein geiler Job sein, wenn du beim, weiß ich nicht, Naturschutzbund oder wer auch immer das ausgibt, diesen Award, wenn dein Job ist, einfach dich einmal im Jahr mit ein paar anderen Leuten zu treffen und zu sagen, so Leute, wen haben wir dieses Jahr? Wer ist Vogel des Jahres? Was habt ihr?
Das so, muss so halt random gepitcht. Sein, Mann.
Dann sagt einer, ey, ist ja, du ohne Scheiß, der Zaunkönig, können. Weil die sind voll nett. Und dann kommt der Nächste und sagt, nee, Alter, ohne Scheiß, ich habe so eine geile Blaumeise in der Nachbarschaft, die ist mega, lass mal die Blaumeise nehmen. Also, wie bitte ja, echt, entsteht
so
dieser
wird das
Ort?
Laufen. Wie Self. Gesagt, also bei mir regional, dadurch, dass ich 7 Jahre in Köln in Anführungsstrichen studiert habe, ich und bekannte Freunde in Aachen hatte, ist ja mal das Ding, wenn du von Köln nach Aachen fährst, fährst du diese Autobahn, / B irgendwas, da begegnen dir die ganzen Bäume des Jahres. Du fährst da diese Bahn lang und dann gibt es eine Strecke, so 5 Kilometer, 10 Kilometer, von 2003 bis halt aktuell, siehst du alle paar hundert Meter den Baum des Jahres. Und das wird 100% genauso sein. Aber wer entscheidet denn den Baum des Jahres? Wer sagt dann irgendwann, oh, die Lärche, das ist ein guter Blattbaum. Da ziehen wir jetzt mal durch.
Ey, keine Ahnung. Vielleicht gibt's da auch so einen krassen Algorithmus oder voll das Kriterienkatalog-Ding, wo sich alle Leute irgendwie danach richten. Ich glaube wirklich, dass da am Ende irgendwie 6 relativ lustige Leute irgendwo 8 Stunden in dem Konfi sitzen, Kaffee trinken so. Und sich dann einigen und sagen, so. komm, wir haben eine Mehrheit, es ist der Zaunkönig. Let's go. Und dann geht die Pressemitteilung raus und alle so, ja Mann, geil, es ist dieses Jahr der Zaunkönig geworden.
Zu Recht, endlich. Endlich kriegt der Zaunkönig seine Reputation, die er verdient hat.
Ich sag's dir, in irgendwelchen Ornithologenforen schleudern die Leute sich einen drauf, weil sie vorher irgendwie einen Hunderter drauf gesetzt haben, dass es dieses Jahr der Zaunkönig wird. Da gibt's bestimmt auch so undergroundmäßig krasse Wetten, ey. Das
Dunkelziffern gibt's garantiert. Spielsucht, was ja, den Vogel des Jahres angeht, ne?
Ja. Safe. Mhm. Ey, aber freut mich, weil wir dementsprechend da sind, wo man immer hin will bei so einer Rubrik. Finale. Es steht 2-2 und die fünfte Aussage entscheidet, ob du die richtig hinkriegst oder nicht. Werden wir sehen. Aussage Nummer 5. DMX ist der US-Rapper mit dem objektiv geringsten Wortschatz aller großen Rapstars, wenn man die Anzahl der verschiedenen Worte in den Tracks untersucht. Fakt oder Fiktion? Brauchst du es nochmal oder hast du es verstanden?
Ich hab's verstanden. Natürlich, okay. DMX, Legende, ist halt komplett unser Alterssegment. Also ich glaube, jeder Mann, jede Frau, die so ungefähr so alt ist wie wir, sei es, sagen wir mal so 27 bis 35, wird's halt komplett fühlen, weil DMX, das war halt X gonna give it to ya, Mann. Wie viele Autofahrten und teilweise auch kleine Momente von Partyabenden man hatte, wo man DMX einfach komplett gefeiert hat. Aber wenn ich jetzt mal direkt bei X gonna give it to ya bleibe, sind da wirklich so wenig Sachen drin? Also klar, er ist halt bekannt dafür, dass er halt Hunde-Rapper ist, bellt. Im Prinzip. Ja, also schon. Ja, er bellt halt. Er bellt und macht halt Hundegeräusche. Aber hat er wirklich so wenig an Lyrics am Start? Also das Problem ist, nee, Alter, ich kenne genug DMX-Songs. Da finde ich das jetzt gar nicht so krass. Also dann bin ich ja eher, ich weiß
vielleicht
nicht,
einmal ganz kurz, modern jetzt. Nur damit du es richtig verstehst, wir reden über unterschiedliche Worte. Ne? Also wenn er jetzt ein Wort 70 Mal in einem Track benutzt, dann zählt es halt nur einmal. Also es geht nicht darum, wie groß der Anteil an Lyrics ist und so. Genau, okay.
Das habe ich vollkommen verstanden. Okay. Aber ich denke halt jetzt inzwischen an, es gibt ja, also ich weiß halt nicht, wie neu die Studie oder der Beweis oder jetzt deine Fakten da sind. Aber es gibt ja inzwischen Rapper, sei es hier 6ix9ine oder was auch immer, Leute, die sind ja wirklich ultra stumpf. Also da wird ja alles nur noch wiederholt. Und ich fand schon, ich erinnere mich halt wirklich an einige Songs. Gäb's nicht auch, also, obwohl jetzt war ich gerade bei Ja Rule tatsächlich. Ja Rule, Alter, das ist auch heftig, ey. Das werden auch
sag
nicht
mal
mehr,
ganz
also
kurz,
ich glaube, wenn du jetzt 14 bist.
Damit du es richtig einordnen kannst, wir reden, sagen wir mal, über einen Zeitraum eher unserer Zeit. Also da ist jetzt ein Win ist jetzt hier nicht mit drin. Also wir sind jetzt nicht super zeitgenössisch.
Ja. Na, das ist halt super schwer, weil an sich würde ich sagen, kann nicht stimmen, weil ich halt zeitgenössisch denke, aber wenn wir jetzt nur bei damals bleiben und damals muss man ja schon sagen, das war ja dann vielleicht auch der glorreiche Hip-Hop, ich würde da übrigens dagegen gehen, ich finde, dass heutzutage der Hip-Hop teilweise extrem geil ist und genauso, weil sich halt alles so geil vermischt, Mann, das ist ja eh, also hatten wir auch letztens auf der Fahrt hier in die Eifel, als wir hier Machine Gun Kelly gehört haben und sonst was und Hip-Hop und Rock und so, alles vermischt sich und hat halt glorreiche Momente, also diese Vermischung kann geil sein, kann scheiße sein, aber damals war es ja schon noch eher so, dass du so den lyrischen Hip-Hop-Rap hattest und du wirklich Geschichten erzählt hast, irgendwie krass deine Emotions einfach da auf den Tisch gebracht hast, ausgepackt hast und heutzutage geht's halt nur noch um einen kranken Beat und eine kranke Melodie und dann ist auch egal, ob du 7-mal einfach nur bellst und dann ist okay. DMX war schon recht stumpf, also ist kacke. Ich glaube, wenn du mit dem Hinweis, dass es so bisschen um den alten Punkt geht, kann ich mir vorstellen, dass es ein Fakt ist. Ich muss jetzt dabei bleiben, wenn es jetzt Fiktion ist, dann bin ich traurig, aber kann ich mitnehmen.
Ey, das freut mich tatsächlich für dich, weil du recht hast, es ist tatsächlich ein Fakt und damit gewinnst du die Rubrik Fakt oder Fiktion mit 3-2.
Geil,
es ist nämlich tatsächlich
die erste Rubrik Fakt oder Fiktion, das erste Mal hier bei Lirum Larum und direkt mit dem Win, ey, wie herrlich ist das denn?
Ja, hast du dir auf jeden Fall auch verdient, hast du gut rausgefunden, die Studie oder Untersuchung, nennen wir es vielleicht eher, damit das auch richtig eingeordnet ist, ist glaube ich von 2014 oder so ähnlich, also ist jetzt nicht uralt, aber schon ein bisschen was älter, also alles, was so zeitgenössisch an Mucke dazu kam, ist da in dem Fall raus und tatsächlich wurden da, ich glaube, die 20 damals größten oder bekanntesten, relevantesten US-Rapper wurden untersucht und es wurde halt geguckt, wer am wenigsten gleiche Wörter benutzt, wer am meisten unterschiedliche Worte quasi pro Track benutzt. Tatsächlich ist das Ding relativ groß aufgezogen worden. Also es wurden sich 35.000 Worte pro Künstler angeguckt. Das sind so rund 4 bis 5 Alben im Schnitt. Also das hat schon eine gewisse Aussagekraft auf jeden Fall. Sie haben sich da relativ viel Mühe gemacht, um sich das alles anzugucken und dann zu schauen, wie viele unterschiedliche Worte werden pro Track und dann pro Minute, damit das nicht abhängig davon ist, wie lang der Track ist. Also es wurde schon relativ vernünftig gemacht, wie viele unterschiedliche Worte werden da benutzt. Und die Bottom Five tatsächlich, die da rausgekommen sind, sind DMX an letzter Position, der wirklich am wenigsten unterschiedliche Worte benutzt, weil er halt primär bellt und ansonsten vielleicht häufig die gleichen Worte benutzt, keine Ahnung. Tatsächlich auf Platz 2, wenn man so will, in dieser Liste auch in der Bottom 5 ist Drake. Dann der geschätzte Freund. Ja, tatsächlich. Hat mich auch überrascht. Aber Drake ist auch mit unten drin. Guter Freund des Podcasts, 50 Cent, ist auch mit drin. Dann haben wir noch.
Ja, das hätte ich jetzt gedacht.
Ja, also 50
ich hätte
macht 50 natürlich Sinn.
Als vorletzten getippt, ja.
In seinen großen Tracks sind ja auch, also ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so wahnsinnig viel drin. Ansonsten haben wir da noch so Wiz Khalifa und Prototyp Lil Wayne natürlich auf jeden Fall unten mit dabei, ja, der jetzt auch nicht gerade aufgefallen ist. DMX hat tatsächlich so um die 3200 unterschiedliche Worte pro Track irgendwie rausgesucht. Wenn man da mal andersrum reinguckt, ans andere Ende der Skala hast du so in den Top 5. Und das freut mich natürlich als alten, sagen wir mal, 90s Hip-Hop, US-Hip-Hop, Ästheten. Eminem
müsste ja auch weiter vorne dabei sein wahrscheinlich.
Der ist relativ weit mit vorne dabei, aber die Top 5 aus dieser Liste sind tatsächlich so Wu-Tang, also dann quasi kollektiv, The Roots, Nas, die Beastie Boys und ähnliche Gestalten, die tatsächlich dann also im Vergleich über 5000 verschiedene Worte benutzen. Also das ist schon ein relevanter Unterschied auf jeden Fall auf diesem Spektrum. Also fand ich eine sehr charmante Untersuchung.
Sau
auf jeden
interessant, Fall. Alter.
Sehr interessanten Funfact und DMX tatsächlich Too Short ist auch noch relativ weit unten mit drin, verlieren sie das Ding am Ende des Tages und damit gehst du 3-2 und hast guten Turnaround gehabt und gewinnst die erste Ausgabe Fakt oder Fiktion, freut mich.
Ey, Glückwunsch. Da kann ich jetzt so mit leben und da kann ich auch jetzt sehr gut die Episode mit abschließen, weil ich muss auch unnormal pissen.
Ich fand es meinst du brauchst länger oder kürzer als 21 Sekunden?
Ich werde es messen, ohne Scheiß. Ich werde es messen und in die Episodenbeschreibung mit reinschreiben. Mach ich. Ich könnte auch, das ist ja immer das Ding, ich hatte ja wirklich, da habe ich auch schon öfter mal erzählt, ich glaube nicht im Podcast, aber vielleicht mal on Stream, ich hatte damals mal bei meiner alten Beziehung, habe ich irgendwann mal in Ostdeutschland Menschen kennengelernt, die mir absprechen wollten, dass ich halt so ein Messbecher halt komplett voll machen kann. Einfach so einen klassischen, ich meine, wie viel geht da rein?
Boah, so sind 700 ml, ein Liter, irgendwie so, ja?
Ja, und die vollkommen schockiert waren mit dieser Aussage, dass ich den halt einfach voll mache. Bei so diesem Szenario, ich muss doll pissen. Und was ist passiert? Ich war dann halt wirklich so stumpf und das Surrounding war auch so stumpf, dass es akzeptiert war, dass ich das ausprobiere. Und dann habe ich mir den Messbecher von dem Gastgeber genommen, der halt vorher wirklich so asozial gefrontet hat. Weil das war das Szenario, ich war halt so der Freund von einer, die da halt so im Dunstkreis war. Ich war so der Neue, komme zu einer Aussage. Und da musste ich mich halt auch beweisen. Und dann habe ich mein Dödel rausgenommen und habe halt so regulär so, ich würde mal sagen, so eine 7 von 10, ich muss krass pissen. 7 von 10. Und habe diesen Messbecher gefüllt und musste stoppen. Habe ihn voll gemacht und musste wirklich stoppen und hätte nochmal 200 ml rausknallen können. Habe ihn dann einmal dieser einen Person gezeigt. Nicht der kompletten Crew, natürlich nicht. Danach das Ding ausgewaschen, aber dann war das Thema durch. Also, weiß ich nicht, ist halt auch verschieden. Also es gibt halt auch, ja, es gibt halt Unterschiede. Anecdotal Knowledge, bei mir ist es halt krasser. Ich gehe davon aus, dass ich gleich, mein Tipp wäre, ich werde 34 Sekunden pinkeln.
Ey, das ist in meiner Vorstellung so abnormal lange. Das ist wirklich, ey, ich bin gespannt auf jeden Fall auf die Auswertung. Aber ey, das Ding früher, ne, ich meine, wer weiß es nicht, ey, wenn man irgendwie mit Mannschaftsbus irgendwo zu irgendwelchen Auswärtsspielen gefahren ist oder meistens auf dem Rückweg und dann halt irgendwie im Zweifel gewonnen hat, ein Kasten Bier bekommen hat und irgendwie ein bisschen gefeiert hat und dann in so einem Reisebus saß und der Busfahrer absolut keinen Bock hatte, alle 10 Minuten anzuhalten, weil irgendjemand pissen muss. Man wird kreativ, es ist wie es ist und dann ist es halt meistens das 2 Liter Eistee Tetrapack, wo es echt anatomisch ein bisschen schwieriger wird oder halt die gute alte Punica, die nur erfunden wurde, weil sie die Öffnung hatte, wo wirklich jeder mit arbeiten kann. Und dann halt wirklich dieser Klassiker von du gibst das, du musst total pissen, bist aber nicht der Erste, der dran ist. Der Erste kriegt das Ding und gibt dir halt einfach so Brühwarme, die du durch diese Plastikhülle dieser Flasche natürlich aus dem Vorn wühlst. Brühwarme 800 ml zurück und du hast dann noch so einen kleinen Rest, den du füllen kannst. Denkst du so, fickt euch einfach. Gute alte Zeit.
Das war eh ein Phänomen. Damals die guten alten Träumezeiten. Auswärtsfahrten, wir spielen hier relativ hoch, Jugendfußball ambitioniert, haben eine Trash-Mannschaft vor dem Herrn. Wir sind die einzig beiden Guten quasi und waren aber trotzdem auch die, hatten eine gute Kultur in der Mannschaft. Es gab immer Strafkisten und wir hatten immer so 2 bis 4 Kisten auf der Auswärtsfahrt. Aber man muss dazu sagen, Sörne, Tegen und ich waren so ziemlich die einzigen, die auf der Rückfahrt auch getrunken haben und hatten immer eine Menge Spaß. Und dann die Aussage von dem guten Achim, dem Busfahrer, der meinte, wir halten maximal 2-mal an, waren bei so 4,5 Stunden Fahrt.
Wir machen eine Pinkelpause. Und du bist, das sagt er aber nach einer halben Stunde, wo man die ersten 8 Kannen getrunken hat und sagt, dann gerne jetzt. Und das wird auf jeden Fall nicht reichen. So.
Das war, diese Vorstellung, ne? Ich hatte ja letztens, also bei Onus hatte ich letztens, das war eigentlich ein schöner Moment. Da habe ich so ein bisschen von so meiner asozialen Phase als einfach so Arschlochkind, Jugendlicher so ein bisschen erzählt. Und das hat halt meine Mama mitbekommen, weil es halt sie betroffen hat. Und die fand das dann im Nachhinein so voll schön, das so zu hören, dass ich das reflektiert habe und das damals so erlebt habe. Fand sie halt schön. Aber jetzt auch so im Nachhinein, Mann, weil das war ja damals das Szenario, ich war ja noch nicht erwachsen. Ich konnte noch kein Auto fahren. Ich habe dann, was war das, A-Jugend gespielt, war 17 oder so. Und wir sind halt von der Auswärtsfahrt, ich habe relativ ambitioniert Fußball gespielt. Wir sind dann zurückgekommen. Ich musste eine halbe Stunde, war es Fahrzeit für meine Eltern, musste abgeholt werden. Teilweise spät abends, fast schon mitten in der Nacht. Dann sind meine Eltern dann nach Lüneburg gefahren, haben mich abgeholt, finden einen sehr besoffenen 17-jährigen jungen Mann auf, schwer alkoholisierten 17-jährigen auf, der erzählt, dass er 9-4 verloren hat, mal wieder, weil Arne und ich zusammen 4 Tore gemacht haben und ansonsten nur auf den Arsch bekommen haben gegen den Rest und ich auf der Rückfahrt mir so 12 Bier reingezogen habe. Also es war echt Wahnsinn und einfach trotzdem nie hinterfragt und nie irgendwie gemeckert. Ey, safe.
Aber das auf so einem schönen Sonntagabend um 2:30.
Ja.
Weil so halt die Rückfahrt angesetzt war. Richtig herrlich. Ey, es war eine gute Zeit auf jeden Fall. Shoutouts an alle, die das mitgemacht haben. Ey, hat mir großen Spaß gemacht heute, mein Lieber. Geh pissen, mach die Stoppuhr an. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir hören uns in den nächsten Tagen und ihr da draußen gerne nochmal in die Bewertungen reingrinden. Sind wieder ein paar lustige Sachen reingeflottert die letzten Tage. Ich werde dich bei Gelegenheit nochmal wieder vorlesen. Freut uns, hilft uns. Verzeiht uns die eine Woche Ausgesetztheit. Der Funk war im Urlaub. Ich war unterwegs. Ab jetzt sind wir wieder da und freuen uns auf lustige, bummelige Zeit mit euch. Also macht's gut. Fühlt euch geküsst, gedrückt, geknuddelt, umarmt, was auch immer ihr gerne habt. Macht's gut.